Die Botschaft Konferenzen wurde am 8. Juni 1963 im Ramada Inn in Tucson, Arizona gepredigt. Übersetzer ist Bruder Herbert Asmis. Es ist schön, eure Zeugnisse zu hören, nachdem ich vom Missionsfeld zurückgekommen bin. Es ist schön, jemand Zeugnis geben zu hören. Ich bin sehr froh, Bruder Jeffries dort zu sehen. Ich nenne ihn Creechy. Ich wusste nicht, dass er in der Versammlung ist. Ich weiß, dass auch euch dieses sehr viel bedeutet, wenn man in diese schöne Atmosphäre von Christen und all den Leuten kommt und sich im Geist frei fühlt, wenn man von der Front gekommen ist, wo die Lichter kaum leuchten. Ich mag das, wenn man dorthin kommt, wo die Menschen frei sind und ein Gefühl der Freiheit haben. Da ist einfach etwas dran. Wir versuchen nicht so arg steif zu sein. Früher haben sie gesagt, öffne deinen Kragen und fühl dich zu Hause. Ich mag das. Ich bin mir sicher, dass wir das alle mögen, nicht wahr? Die Versammlung sagt Amen. Ich habe gerade, als ich meine Tochter Rebecca hier angeschaut habe, an etwas gedacht. Ich erinnere mich an etwas, als wir einmal weg waren und in der Versammlung gewesen sind. Sie war damals noch ziemlich klein. Sie hat eine jüngere Schwester, die 4 Jahre jünger ist. Becky hat blaue Augen und ist lang und dünn. Sarah hat braune Augen und ist etwas klein, aber beide sind Daddys kleine Mädchen. Ich liebe Kinder sehr und der Herr gab mir ein paar nette Kinder. Sie warteten darauf, dass ich zurückkomme. Wenn ich wiederkomme, wollen sie immer ein wenig mit mir spielen. Aber schließlich kam der Sandmann in ihre Augen und sie mussten schlafen gehen. Es war etwa 12 oder 1 Uhr. Aber das Flugzeug landete nicht vor 2 oder 3 Uhr morgens. Ich kam nach Hause, ging hinein, um mich hinzulegen, aber ich konnte nicht schlafen. Ich ging einfach in das Wohnzimmer, setzte mich in den Sessel. Es ist eine lustige Geschichte, die ich hier von Ihnen erzähle. Während es schon Tag wurde, wachte Rebecca auf und sie wusste ja, dass ich zu Hause sein muss. Sie schaute hinüber und sah, dass Sarah immer noch schlief. So sah sie nach und sah mich in dem Zimmer sitzen. Sofort kam sie angelaufen, so schnell sie es nur konnte, sprang auf meinen Schoß und schlang beide Arme um mich. Etwa zur gleichen Zeit wachte Sarah auf, ihre kleine Schwester. Nun, sie sah auch nach, aber Becky war bereits zuvor gekommen. Ich vergleiche dieses ein wenig mit der Gemeinde, von der ich jetzt schon länger weg bin. Becky war etwas dünn und hatte lange Beine. Sie konnte gut auf meinem Schoß sitzen und mit beiden Füßen den Boden berühren, wisst ihr? Sie konnte sich sehr gut im Gleichgewicht halten. Ich sage dieses auch für unseren Methodistenbruder hier drüben. Wisst ihr, er ist auch schon lange Zeit unterwegs und ist dabei ein wenig größer geworden. Nun, Sarah war ein wenig zu klein. Ich weiß nicht, ob eure Kinder das tun oder nicht, aber meine tun es. Das älteste Kind will etwas Neues bekommen und dann geht es zu dem Nächsten und wieder zu dem Nächsten. Sarah hatte den Schlafanzug von Becky an. Wisst ihr, es waren diese Schlafanzüge mit Füßen als Hasenpfoten, die sie früher hatten. Sie waren etwas zu groß und sie passte mit ihren kleinen Füßen nicht ganz hinein. So lief sie durch das ganze Haus. Rebecca warf ihre Arme um mich herum, drehte sich um, schaute zu Sarah und sagte, Sarah, meine Schwester, dass du das nur weißt. Ich bin zuerst hier gewesen. Ich habe Daddy bereits ganz für mich und für dich ist nichts übrig. Nun, Sarah fühlte sich ein wenig beleidigt und deswegen ließ sie ihre Lippen hängen. Wisst ihr? Das erinnert mich an die Gemeinden, die vielleicht schon so lange auf dem Weg sind. Sie haben schon alle Möglichkeiten erschöpft und können sich mit ihrer ganzen Theologie hinsetzen, es erklären und in Griechisch aussprechen und so weiter. Ich vergleiche das mit Rebecca. Sarah schaute dann zurück und sie hatte ihre kleinen Lippen hängen lassen. Sie drehte sich um und wollte in das Zimmer zurückgehen. Da zwinkerte ich ihr zu und nickte so und streckte mein anderes Bein aus. Das war genau das, auf was sie gewartet hatte. Schon kam sie und sprang auf dieses Bein. Wisst ihr, ihre Beine waren kurz und sie konnte den Boden nicht berühren. Sie war etwas tapsig. So legte ich einfach meine Arme um sie herum, damit sie nicht hinunterfällt, und drückte sie ganz fest an mich. Sie lehnte ihren Kopf an meine Brust und lag eine Weile so da. Sie drehte sich zu Rebecca um und sagte, Rebecca, meine Schwester, ich will auch nur, dass du Bescheid weißt. Es kann sein, dass du zuerst hier gewesen bist und dass du vielleicht den Papa ganz hast. Aber eines sage ich dir, dass Daddy mich ganz hat. Ja, so ist das. Wisst ihr, ich mag vielleicht nicht alle Möglichkeiten kennen, aber solange er mich ganz hat, ist das alles, was wir wollen. Wir möchten uns von ihm nehmen lassen und wollen, dass er uns so gebraucht, wie er es möchte. Ich schätze ganz gewiss diesen Aufenthalt hier, diese schöne Gemeinschaft mit diesen feinen Brüdern und den Predigern und den ganzen Zusammenarbeit der einzelnen Mitarbeiter und alles, was getan worden ist und auch das Ramada und ihre wunderbare Mithilfe. Es tut mir nur leid, dass es nur 4 Tage sind. Man lernt die Menschen gerade erst kennen. Die Menschen fangen an, einen kennenzulernen und dann muss man wieder auseinandergehen, gerade dann, wenn wirklich etwas geschehen könnte, um Gott wirklich groß zu machen. Die Sachen, die geschehen sind, mögen viele von euch neu gewesen sein und ihr versteht es noch nicht. Ihr könnt die Sache nicht an einem oder an 2 Abenden erklären. Nachdem ihr euch dann daran gewöhnt habt, dann könnt ihr es natürlich. Viele Dinge sind geschehen. Ihr Pastoren, denkt daran, dass in den kommenden Wochen in euren Gemeinden Frauen zu euch kommen werden, die sagen, weißt du, ich hatte ein Frauenleiden, es ist verschwunden. Eine andere, ich hatte ein Magenleiden, es ist verschwunden. Ich könnte gar nicht alles aufzählen, es geschah einfach überall, der Glaube sprang überall auf. Zum Beispiel kam vor ein paar Augenblicken ein Mann hier vorbei und legte seine Hand auf meine Schulter. Ich schaute den Mann an, ich dachte, ich sollte diesen Mann kennen, ich hatte ihn schon irgendwo gesehen. Er fragte, erinnerst du dich an mich? Ich glaube nicht. Dann erzählte er, ich war in deiner Versammlung in Saskatoon in Saskatchewan. Es war 1940 oder 1942. Es lag weit zurück, viele Jahre zurück. Ich sagte, ja, ich dachte, ich habe diesen Mann irgendwo gesehen, aber ich kann es nicht einordnen. Wir gingen dann und er sprach währenddessen weiter. Ein paar Augenblicke später fing ich an, mich zu erinnern. Vor ein paar Abenden war eine Dame in der Versammlung, ich glaube, sie war eine etwas grauhaarige Frau, die auf der Plattform stand. Wenn ich in den Osten gehe, dann ist es dort noch sehr herkömmlich und deshalb liebe ich es, in den Osten zu reisen, weil auch er aus dem Osten kommt. Wenn ich taufe, dann taufe ich meistens in diese Richtung und immer zu meiner rechten Seite, denn jedes Mal, wenn dieses Licht hereinkommt, dann kommt es von der rechten Seite. Deshalb versuche ich immer dafür zu sorgen, dass die Menschen von der rechten Seite zu mir kommen. Ich müsste mich dann jetzt wahrscheinlich so hinstellen, weil die Sitzplätze in dem Gebäude hier auf diese Weise angeordnet sind. Ich bemerkte, dass unten zu meiner Linken eine Frau stand, die sehr viel jünger war als die Frau, welche vor mir stand. Sie hatte rosafarbene Kleider an. Es war eine andere Frau als die Frau, welche hier stand. Ich achtete weiter darauf und verlor es aber wieder. Es gibt keine Möglichkeit, das zu erklären. Man muss es einfach glauben. Das ist alles. Ich sah hinab. Dort unten direkt zu meiner Linken stand eine Dame. Etwas war mit ihr verkehrt. Ich schaute zurück und dann stand dort ein Mann bei ihr. Ich dachte, irgendetwas ist dort merkwürdig. Ich versuchte, meine Gedanken auf die Frau zu konzentrieren, mit der ich gerade redete. Wenn man dort etwas geschehen sieht, dann wird dieser Frau vielleicht dadurch gesagt, was sie gehabt hat. Versteht ihr? Satan liegt dort direkt auf der Lauer und sucht nach jeder Gelegenheit, die er finden kann. Es kommt nur durch die Gnade Gottes, dass er es geschehen lässt. Dann sah ich wieder hin. Ich sah diese Frau in einer. Die eine war viel jünger als die andere. Eine Frau hatte eine, sie war innerlich zerrissen, nervlich am Ende. Die andere Frau hatte ein wirklich schlimmes Leiden und dann noch dieser Mann. Als ich heute Morgen hier stand, stellte ich fest, dass dieser der Mann war. Ich fragte, hast du nicht eine Frau, die krank ist, die mit ihren Nerven am Ende ist, seelisch bedrückt? Er antwortete, ja. Ich fragte, war sie vorgestern Abend in der Versammlung, saß zu meiner Linken und hatte ein rosafarbenes Kleid an oder so etwas? Er antwortete, ja, das war sie dann. So habe ich den Mann erkannt. Ich glaube, dass ich seinen Namen aufgeschrieben habe. Ich kann mich nicht so gut daran erinnern. Ein Pastor Mac sitzt hier irgendwo. Das war doch richtig, oder nicht? Er erzählte mir Folgendes. Meine Frau war vor vielen Jahren in deiner Versammlung und wurde spontan durch ein Wunder geheilt, als du ihr alles über sie sagtest und ihr alle Probleme aufzähltest. Sie wurde spontan geheilt, sie hatte viele Sachen, eine seltene Blutkrankheit, Geschwüre und so weiter. Und jetzt seht euch an, was geschehen ist. Wenn ich euch nur erklären könnte, was ich meine. Die Dame hatte Glauben, versteht ihr? Sie glaubte und ihr Glauben reichte aus, obwohl sie wahrscheinlich keine Gebetskarte oder so etwas gehabt hat. Aber sie glaubte und vielleicht stärker als die Dame, die vor mir stand. Ich glaube, er hatte gesagt, dass seine Frau auch hereingekommen ist. Wenn ich das nicht falsch verstanden habe, dann ist sie das, die direkt dort neben dem Mann sitzt. Das ist die Frau. Wenn ich sie anschaue, ja, das ist die Dame. In Ordnung. Nun seht ihr jetzt, wie die Gnade Gottes das macht? Die Dame hatte tatsächlich wirklich von ganzem Herzen geglaubt. Ihr Glaube war so viel größer als der von der Person, die hier stand, und es ging dazu. Natürlich hat der Mann mich dann gefragt, Bruder Branham, ist da irgendetwas Ernsthaftes mit meiner Frau verkehrt? Wird sie gesund und so weiter? Ich antwortete, mein Herr, ich weiß es nicht. Verstehe, dass du derjenige bist, der diese Vision bewirkt. Dein eigener Glauben bewirkt dieses. Verstehst du? Dein Glauben bewirkt es und nicht der meinige. Du bewirkst es. Versteht ihr? Jesus stand vor diesen Menschen und diese Frau berührte sein Gewand. Er wusste nicht einmal, wer ihn berührt hatte. Er fragte, wer hat mich berührt? Nun, Jesus würde nichts gesagt haben, ohne einen Grund dafür zu haben. Er wusste tatsächlich nicht, wer es getan hatte. Er sah sich so lange um, über die Zuhörer hinweg, bis er diese Frau entdeckt hatte. Seht ihr? Und dann sagte er ihr, was für einen Glauben sie gehabt hatte. Nun, ich würde es auch nicht wissen. Ich glaube, dass dieses nicht erklärt worden ist. Ihr müsst verstehen, dass es der Heilige Geist ist, der dieses offenbart, was ihr seid und was mit euch verkehrt ist. Manchmal beobachte ich das und es wird dunkel, schemenhaft. Ich sage dann einfach nichts, weil es vielleicht den Tod bedeutet. Dann sage ich nur, geh, der Herr segne dich. Wenn sie dann vielleicht lange genug bleiben und einfach dort stehen bleiben, um abzuwarten, was der Herr sagt, dann ist es das, was er sagt. Nun, dann zeigt er die Vision, was mit dir verkehrt ist oder was du getan hast. Bleibe dann stille stehen und warte. Ich beobachte, wie die Menschen einfach weggehen. Seht ihr? Bleibt still stehen. Bleibt einfach dort stehen und wartet und hört, was er sagt. Und dann werdet ihr es bekommen. Wenn es wiederkommt und ich eine Vision darüber sehe, was aus dir werden wird, dann zeigt das, wie du vorher gewesen bist. Wenn ich dann sehen kann, was aus dir werden wird, dann wirst du es merken und es ist immer so, spricht der Herr. Notiere dir das dann und finde heraus, ob es nicht genauso geschieht. Es wird nie versagen, wenn es eine Vision ist. Ich vertraue darauf, wenn die Vision käme und mir sagen würde, dass heute Morgen George Washington aus dem Präsidentenfriedhof aufstehen soll und ich dorthin gehen und ihn herausrufen soll, dann würde ich die ganze Welt einladen, vorbeizukommen, um es mit anzusehen. Richtig, es würde nicht versagen. Es kann nicht versagen. Das hat es nie, das wird es nie, solange du nicht versuchst, auf deine eigene Vermutung zu vertrauen. Ich glaube, dass wir heute Morgen hier alle Pfingstler sind oder etwas nicht. Die Versammlung sagt Amen. Ich denke, dass es oft passiert, wenn die Menschen so begeistert sind, dass sie den Eindruck bekommen, dass der Herr so und so geredet hätte und man sagt es, obwohl es in Wirklichkeit nicht stimmt. Und das würde verkehrt sein, dieses dann auszusprechen. Versteht ihr? Warte, bis du weißt, dass Gott ganz bestimmt gesprochen hat und dann wird es jedes Mal vollkommen sein. Aber wenn du dich nur dazu bewegt fühlst, es auszusprechen, dann könntest du es zwar sagen, aber wenn du das tust, dann bewirkt es so etwas wie eine fleischliche Nachahmung. Bruder, Schwester, das hilft Gott wirklich nicht. Es behindert Gott, versteht ihr? Vielleicht ruft Gott dich dazu, ein Zeuge zu sein oder zu etwas anderem. Dann bleibe dem treu, was Gott dir zu tun geboten hat. Sei ein echter Zeuge. Nun, dieses ist eine großartige Versammlung gewesen. Es war eine der besten Gruppen des Glaubens, dieser Prediger hinter mir, mit denen ich jemals zusammen gewesen bin. Die Menschen in der Versammlung sind so wunderbar gewesen. Es tut mir nur leid, dass wir jetzt so schnell zum Schluss kommen müssen. Aber ich hoffe, eines Tages, so der Herr will, wieder zurückzukommen. Ich glaube, dass der Manager, Bruder Borders, hier den Menschen vorgestellt worden ist. Ich möchte bitten, dass er kurz aufsteht. Bruder Roy Borders ist in vielen großen Kämpfen bei mir gewesen. Möchtest du bitte aufstehen, Bruder Borders? Er ist sehr demütig. Bruder Borders wusste nichts davon, aber es hat mich schon wieder getroffen. Und jetzt sage ich es ihm einfach. Bruder Borders ist ein kranker Mann. Ich muss ihn einfach treffen und heute Morgen nach dem Gottesdienst ein Stück mit ihm gehen. Bruder Borders, ich hoffe, dass ich dich nicht zu sehr schockiere, aber der Herr muss Bruder Borders schnell berühren. Er hat einen Herzklappenfehler. Das stimmt ganz genau. Ich habe bis jetzt nicht mehr mit ihm geredet, wie das, was ihr auf der Plattform mitbekommen habt. Aber das ist wahr. Ich werde es auch dieser Frau sagen, während der Heilige Geist auf mir ist. Dann werde ich damit aufhören, weil es anfängt, sich zu bewegen. Diese Dame, die hier drüben sitzt und in diese Richtung schaut, nach der dieser Mann gefragt hatte, es ist nichts Ernstes, es ist nur eine Änderung im Lebensabschnitt. Es sind nur die Wechseljahre. Sie fühlt sich schwach, trübselig und ganz durcheinander. Du wirst in Ordnung kommen, hab keine Angst. Seht ihr, das ist genau das, um was es sich handelt. Es ist der große Heilige Geist und wir sind in seiner Gegenwart. Ich habe hier einen Zettel, auf dem ein kleines Mädchen erwähnt wird, von welchem dieser Mann gerade gesprochen hat. Ich habe hier einige Sachen darauf stehen. Es geht um ein kleines Mädchen, welches gestern in Phoenix operiert worden ist. Es wurde eine Niere oder so etwas entfernt. Sie kommt aus der Gemeinde von Bruder Outlaw, ein Mann, der sich überall dort befindet, wo ich hingehe. Wenn es sich im Bereich von 160 oder 320 Kilometern befindet, dann wohnt der Mann jeder Versammlung bei. Einer der Mitglieder seiner Versammlung ist heute Morgen hier. Ein kleines Mädchen wurde an einem Tumor an der Niere operiert und er ist bösartig. Nur Gott kann das Leben dieses Kindes retten. Und es geht um noch ein kleines taubes Mädchen, von welchem Bruder Jenkins gesprochen hat. Oh, es gibt viele, die krank und bedürftig sind. Lasst uns jetzt einen Augenblick beten, bevor wir uns dem Predigtteil des Gottesdienstes zuwenden. Lasst uns unsere Häupter beugen. Wenn es noch andere Anliegen gibt, dann erhebt einfach eure Hand. Unser himmlischer Vater, wir sind durch die großartigen göttlichen Schriften gelehrt worden. Durch die inspirierten Worte Gottes, die gedruckt wurden, dass wir miteinander in himmlischen Plätzen in Christus Jesus sitzen. Wir fühlen heute Morgen so, dass wir eine an den Himmel gebundene Gruppe von Menschen sehen, die sich aus allen verschiedenen Denominationen zusammensetzt und die zusammengekommen sind. Wenn ich sie anschaue und sehe, dass einige von den Männern älter sind als ich und junge Männer hervortreten, dann ist das genauso wie bei den Blättern und den Blumen. Und wie die ganze Natur arbeitet. Die Alten gehen und die Jungen kommen dafür herein. Himmlischer Vater, wir danken dir für den Heiligen Geist, der uns diese gewaltige Sicherheit schenkt, dass wir uns an diesem gewaltigen Tag wiedersehen werden. Wir danken dir für seine große Kraft. Er hilft unseren Schwachheiten. Wir beten für dieses kleine Mädchen, dem dieser Tumor entfernt wurde, der sich zum Krebs entwickelt hatte. Herr Gott, sei diesem kleinen Mädchen gnädig. Ich denke daran, wie es wäre, wenn es um mein Kind ginge. Es ist der Liebling von jemandem. Ich bete darum, dass du sie heilst. Möge die Kraft Satans von ihr genommen werden. Möge dieses Kind zur Verherrlichung Gottes leben. Ich bitte heute Morgen für dieses taube Mädchen, welches erwähnt worden ist. Ich bete darum, dass du diesem kleinen Mädchen das Gehör zurückerstattest. Dem kleinen Mädchen von Jenkins. Himmlischer Vater, ich bete für Bruder Borders, meinen kostbaren Bruder, den wir hier sehen, dass Satan versucht, ihn vom Missionsfeld wegzubekommen. Gott, wir beanspruchen ihn für die Sache des Reiches Gottes und wir beten für alle diese besonderen Anliegen. Für diese Dame, die neulich Abend hier stand, dass ihr Glauben sich steigert. Du hast es ihr erklärt, Herr, und jetzt wird alles in Ordnung kommen. Wir danken dir dafür. Wir beten darum, dass du damit fortfahren wirst, bei uns zu sein. Segne diese Prediger, segne alle, die geholfen haben, die Musiker, dieses kleine Quartett, das gesungen hat und das Quartett von der Gemeinde dort drüben, diese netten jungen Männer und die Dame, die uns diese Solos gesungen hat. Herr, es sind zu viele Dinge, um uns an alle erinnern zu können, aber du kennst sie alle. Danke für dieses Ramada Inn, für diesen netten Mann hier, der vor ein paar Augenblicken hier stand und sagte, Gott segne dich. Gott, wir beten darum, dass es auf ihn zurückkommt und dass er mit dem Heiligen Geist gefüllt wird und ein großer Zeuge von Jesus Christus in der Welt wird. Das ist die größte Sache, die geschehen kann, Vater. Jetzt bitten wir darum, dass du, Bruder Toni, segnest und diese feinen Männer hier, welche die Laienbrüder der Versammlungen sind. Dennoch versuchen sie die Geschäftsleute, sich selbst zusammenzutun, um auch ein Zeugnis zu sein. Gott, gewähre ihre Bemühungen. Mögen sie mit dem Geist gefüllt sein und unterscheiden können, was sie tun sollen und wie sie es tun und für den Herrn Jesus handeln sollen. Herr, segne heute Morgen die Botschaft, die ich predige. Ich bete darum, dass du sie mit deinen Segnungen salben wirst. Möge es so sein, wenn wir von hier weggehen, dass wir so wie die, welche von Emmaus kamen, sagen können, unsere Herzen brannten in uns auf dem Wege. Vater, wenn heute Morgen hier noch eine nicht errettete Person ist, eine, die dich nicht kennt oder nur ein Gemeindemitglied ist, mögen dann die gewaltige Kraft des Heiligen Geistes ihnen heute ihre Not der Errettung durch den dafür bestimmten Weg Gottes offenbaren, den einzigen Weg, Jesus Christus, denn wir bitten es in seinem Namen. Amen. Ich danke dir noch einmal. Ich habe vor einem Augenblick eine Sache vergessen zu erwähnen. Bruder Toni stieg gestern Abend aus dem Auto und sagte, ich habe noch nie darauf geachtet. Ich bin jetzt seit 33 Jahren im Predigtdienst. 17 Jahre lang war ich Pastor im Tabernakel in Jeffersonville, ohne auch nur einen Cent Gehalt dafür zu bekommen. Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben ein Opfer erhoben. Ich habe es nie getan und beabsichtige es auch niemals. Gestern Abend sagte Bruder Toni, dass sie dabei waren. Ich fragte, hast du die Ausgaben beglichen? Ich traf diesen feinen Bruder Brock. Habe ich das richtig ausgesprochen? Brock, Brother Gilmore und ein paar andere Brüder waren neulich Abend auch dort. Nun, sie fragten, wie es um die finanzielle Situation steht. Ich sagte aber, nehmt nur so viel, wie es wirklich gekostet hat und nicht mehr. Er antwortete, nun, wir möchten ein Opfer für dich erheben. Ich sagte, nein, nein, tut das nicht. Ich bekomme $100 in der Woche von meiner Gemeinde und dadurch wird alles gedeckt. Das reicht für alles, was ich brauche. Ich brauche sonst nichts weiter. Ich denke darüber nach, wie es auf der anderen Seite ankommt. Ich versuche, meinen Predigtdienst so zu führen, dass so viele sind gekommen und auch der Manager, der sagte, Bruder Branham, es sollte in strahlenden Buchstaben dastehen. Die Präsidentin von der Fabrik Vier Rosen Whisky war vor einiger Zeit zu unserem Platz herübergekommen und hatte ihre Tochter hergebracht. Sie sagte, dass das kleine Mädchen geheilt werden wollte. Sie erzählte, dass sie davon gehört hatte und dass sie operiert werden sollte. Deshalb sagte sie, dass sie vorbeikommen wollte. Sie wollte nicht operiert werden. Nun, sie lief direkt hinein, während ich predigte und wollte direkt, dass für sie gebetet wird. Es musste unbedingt sofort sein. Nun gut, sie konnte nicht bleiben. Ihre Mutter kam direkt hinter ihr her. Die Mutter kam schließlich nach hinten in den Raum und saß mit so einem hochmütigen Blick dort. Als wir dann hinkamen, beteten wir für das kleine Mädchen und gingen wieder. Ein paar Tage später hat der Arzt dazu gesagt, na schön, das ist nur ein dummes Zeug. Aber sie sagte, nein, ich fühle mich gut. Ich habe keine Blinddarmentzündung mehr. Mir geht es gut, ich fühle mich wohl. Deshalb gingen sie wieder nach Hause und es hielt etwa 4 oder 5 Tage an. Seht ihr? Es ist genauso, wie ich es erklärt habe. Dieses Symptom erscheint dann nach Stunden wieder, wenn man wirklich geheilt ist, gesund ist. Ich spreche nicht über Wunder. Es kam wieder, weil der Blinddarm anfängt anzuschwellen. Der Arzt sagte, seht ihr es jetzt? Jetzt ist es wohl besser, wenn wir diesen heiligen Rollerprediger noch einmal holt. Er wollte auf keinen Fall operieren. Aber als natürlich $1,500 ins Spiel gebracht wurden, konnte er es tun. Er sagte, dass er es nicht tun würde, aber er tat es. Zufällig war ein Freund von mir in dem Ärzteteam. Als sie das Mädchen aufschnitten, um den Blinddarmfortsatz herauszunehmen, fanden sie nichts Verkehrtes. Seht ihr? Sie operierten vergeblich. Sie ließen den Blinddarmfortsatz einfach drinnen, weil dieser in keinster Weise entzündet war. Der Arzt kam, erzählte mir davon. Es war ein Freund von mir in dem Ärzteteam, der bei der Operation behilflich war. Jetzt könnt ihr verstehen, um was es ging. Sie war total begeistert und wusste nicht, wie man an diesem Glauben festhalten soll. Versteht ihr? Und dort haben wir keine Gelegenheit dazu bekommen, es zu erklären. Mein Freund, der Arzt, erzählte es der Mutter und sagte, der Blinddarmfortsatz ist immer noch da. Sie haben gesagt, dass sie diesen Blinddarm noch braucht und dass er nicht entzündet gewesen ist. Es war nichts Verkehrtes damit. Er war völlig normal und rosig, genau wie er sein sollte. Die Mutter wurde eine Gläubige. Danach sagte sie zu mir, in deinem Predigtdienst solltest du nicht mit einer Gruppe von gewöhnlichen Menschen im hintersten Winkel sitzen. Es sollte überall im Land bekannt gemacht werden. Es sollte auf Plakatwänden stehen. So sollte man das machen. Nun, genau das möchte der Teufel. Das stimmt. Versteht ihr? Nein, ich will das auf keinen Fall so haben. Ich will es so haben, dass ich überall hingehen kann, wo immer der Herr mich ruft. Ich will dann gehen, wo mir alle Möglichkeiten offen stehen. Ich will nur dorthin gehen, wo er es demütig hält. Wir möchten uns vom Herrn bewegen lassen und dorthin gehen, wo immer er uns hinhaben will. Und jetzt zu euch Leuten, für die gebetet worden ist. Nach 72 Stunden setzt die Verwesung ein. Wir wissen das. Das Absterben setzt nach 72 Stunden ein, wenn sich wieder etwas bemerkbar macht. Aber wenn du wirklich von ganzem Herzen glaubst, dann gibt es nichts, was es aufhalten kann. Du glaubst es auf jeden Fall. Bleibe dabei. Es wird in Ordnung kommen. Aber du kannst es nicht überlisten. Du musst wirklich erkennen, dass es geschehen ist. Versteht ihr? Es gibt einen großen Unterschied zwischen Hoffnung und Glauben. Eine Hoffnung hofft nur darauf. Der Glaube weiß, dass es geschehen ist. Das ist der Unterschied. Nun, heute Morgen will ich euch nicht lange aufhalten. Es ist bereits 10 Uhr. Ich schaue mal nach. Auf der Uhr, die Billy mir gegeben hat, ist es sogar schon 6 Minuten später. Jetzt möchte ich einen Vers aus dem Buch Jesaja aus dem 1. Kapitel lesen. Ich möchte nur ein paar Gedanken dazu sagen. Ich habe hier ein paar Schriftstellen aufgeschrieben, auf die ich mich vielleicht beziehen werde. Ich werde euch nur 30 Minuten lang aufhalten und dann werden wir gehen können, so der Herr will. Jesaja, das 1. Kapitel und der 18. Vers. Kommt denn und lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünden wie Scharlach sind, wie Schnee, sollen sie weiß werden. Wenn sie rot sind wie Karmesin, wie Wolle, sollen sie werden. Möge der Herr seinen Segen zum Lesen seines Wortes hinzufügen. Ich möchte über das Thema sprechen, Konferenzen. Eine Konferenz abhalten. Herr, segne jetzt das Wort. Mögen die Samen dort in unsere Herzen fallen, wo wir es nötig haben. Herr, möge das Meinige zusammen mit jedem Einzelnen hier offen sein, damit wir die Stunde erkennen, in welcher wir leben und was wir tun sollen. In dem Namen von Jesus bitten wir es. Amen. Wir hören heutzutage so viel von Konferenzen. Für alles wird eine Konferenz abgehalten. Offen gesagt ist es auch das, was wir heute Morgen haben, eine Konferenz. Wir hören so viel darüber und sie werden an so vielen verschiedenen Orten abgehalten und so viele Sachen werden durch Konferenzen erreicht. Ich denke, dass es eine Sache ist, die wir tun sollten. Wir sollten eine Konferenz haben. Normalerweise werden sie in Zeiten von Notlagen abgehalten. Immer dann, wenn es eine Notlage gibt, hält man eine Konferenz ab. Dann wird man eine schnelle Konferenz einberufen. In diesen Begriffen denken wir darüber nach. Viele von euch können sich zum Beispiel an die Konferenz erinnern, die wir zur Zeit der Weltkrise abhielten. Deutschland und die restliche Welt befanden sich im Krieg. Als Präsident Roosevelt, der Präsident der Vereinigten Staaten war, dann gab es dort noch die anderen großen vier. So bezeichneten sie dieses. Das, was sie dann abhielten, nannten sie die Konferenz der großen vier. Sie wurde von Churchill organisiert. Sie trafen sich und waren dazu gezwungen, das einzuberufen, was sie die Konferenz der großen vier der freien Welt nannten. Sie mussten zusammenkommen und ihre Gedanken miteinander austauschen, um irgendwo eine gemeinsame Strategie zu finden, weil der Feind sich ausbreitete und gestoppt werden musste. Sie mussten zusammenkommen. Um es schaffen zu können, waren immer die Klügsten aus den Gruppen dabei. Einer würde dann den Gedanken des einen und den Gedanken des anderen aufgreifen und sie zusammenbringen, um festzustellen, auf welchen gemeinsamen Nenner sie kommen würden. Das war die Konferenz der großen vier. Sie sprachen darüber, wo sie zurückschlagen und wo sie ihre Armeen platzieren sollten. Es ging um die besonderen Armeen, wie die 5. Armee, die 4. Armee, die 10. Armee und so weiter, wie sie zusammenarbeiten könnten und wo der Feind seine Festung hat. Achte darauf, sie versuchen immer dieses Rückgrat zu treffen. Das ist der Lebensfaden. Es geht immer darum, den Feind zu schlagen. Wenn man ihn besiegen will, dann muss man ihn an einem lebenswichtigen Punkt treffen. Wenn man es nicht tut, dann besiegt man ihn nicht. Deshalb ist das einfach die Sache, die getan werden muss. Genauso ist es, wenn man eine Versammlung organisiert. Wir nehmen das Reich Gottes als Beispiel. Viele Männer haben das schon oft in ihrem Predigtdienst gesagt und es hört sich so gut an, als ob man der Frau die Antwort gibt. Wenn man die großen Männer und die großen Führer zusammenbringen und das organisieren könnte, dann könnte man richtig losschlagen. Aber ihr seht, dass ihr auf die falsche Sache einschlagt, versteht ihr? Wenn ich Prediger zusammenbekommen kann, wenn ich eine Gruppe Männer, die von Gott errettet worden sind, zusammenbekommen kann und sie die Kraft sehen lassen kann, die in Christus Jesus ist, dass er tatsächlich in unseren Herzen lebt und die Gedanken des Herzens erkennen und vorhersagen kann und das vollkommen zutrifft, dann werden diese Prediger inspiriert werden und es auch ihre eigenen Leuten überbringen. Erkennt ihr, was ich meine? Da ist der richtige Platz, um zuzuschlagen, wo die Waffen jetzt bereit stehen. Bei der Konferenz der großen vier war es eine gewaltige Sache. Dann hatten wir noch eine andere Konferenz, welche die Genfer Konferenz genannt wurde. Ich bin mir sicher, dass viele von euch sich daran erinnern, als die Genfer Konferenz abgehalten wurde. Dann gab es noch eine andere, welche die Pariser Konferenz genannt wurde, als sie sich in Paris trafen. Sie hielten fortwährend eine Konferenz nach der anderen ab, eine Konferenz nach der anderen. Sie begegneten einander, weil die Not im nationalen Leben so groß war. Die Intelligenz der Welt scheint so kompliziert zu sein, dass wir einfach nicht wissen, wo und was wir tun sollen. Die ganze Welt lebt in Todesangst. Das erinnert mich an einen kleinen Jungen, der an einem dunklen Abend nach Hause ging. Er ging durch einen Friedhof und pfiff dabei. Er pfiff so laut, er nur konnte und machte sich damit nur etwas vor. Er wollte nicht daran denken, dass er Angst hatte, sondern pfiff, weil er versuchte, sich damit selbst zu beruhigen. Aber tief im Herzen fürchtete er sich. Hinter jedem Grabstein lauert ein Kobold. Seht ihr, er hatte Angst und pfiff, um sich selbst zu beruhigen. Das ist der Grund dafür, dass wir heutzutage von den Leuten so viel Unsinn im Radio und im Fernsehen haben. Es sind Männer, die Begabungen haben, Sänger wie Ernie Ford und Elvis Presley. Diese Jungs verkaufen ihre Geburtsrechte für ein Linsengericht. Sie gehen dorthin und alles, was sie tun müssen, ist ein Scherzbold zu sein oder einen Verrückten zu spielen oder so etwas, damit die amerikanische Öffentlichkeit etwas zum Lachen hat. Und das, obwohl sie wissen, dass man nur versucht, sie ruhig zu stellen. Und wisst ihr, durch all dieses wissen wir, dass das Gericht nahe ist. Das stimmt. Wir könnten es auch noch miterleben. Wir befinden uns am Ende des Weges, Geschwister. Diese ganzen Witze von Ernie Ford und der Rock'n'Roll von Elvis Presley und all das Zeug. Dies ist nur ein weiteres Fest von Nebukadnezar. Es wird kein bisschen Gutes bewirken. Das Gericht wird eintreffen. Dieses Land ist zu derselben Stelle gekommen wie Sodom und Gomorra. Wenn der gerechte Gott dieses Land mit dem, was er jetzt tut, durchgehen lassen würde, dann wäre er als ein gerechter Gott moralisch dazu verpflichtet, Sodom und Gomorra aufzuerwecken und sich dafür zu entschuldigen, dass er sie verbrannt hat. Das stimmt. Das wäre so, wenn wir ohne Gericht damit durchkommen würden. Aber denkt daran, es kommt auf uns zu. Flieht zu dem Felsen so schnell ihr könnt. Schiebt es nicht auf. Achte nicht darauf, was alle diese tun, die sich der Gemeinde anschließen, den Glaubensbekenntnissen und so weiter. Tut es so, wie diese Methodistenbrüder hier. Flieht zu dem Felsen, bis etwas zurückhalt, sodass ihr Christus wiedergespiegelt seht. Es könnte sein, dass ihr ein wenig geschlagen werden müsst. In der Zeit der Bibel, als sie, früher hatten sie hier in dem goldenen Staat Arizona Schmelzöfen. Und das Eisen und den Schwefelkies, den man auch Katzengold nennt, herauszuschmelzen. Sie schmolzen dieses mit einem Schmelzofen aus dem echten Gold heraus. In frühen Zeiten war die einzige Möglichkeit, die sie besaßen, es zu trennen, ein Mann, der das Gold mit einem Hammer schlug, so wie die Indianer es machten. Die einzige Weise, wie der Mann mit dem Hammer wusste, dass er mit dem Gold fertig war, dass er die ganze Schlacke herausgeschlagen hatte, bestand darin, er schlug es, dreht es herum, schlug es wieder, schlug es, bis die ganze Schlacke draußen war. Wenn er sich selbst in diesem Gold wieder gespiegelt sehen konnte, dann wusste er, dass der ganze Dreck, das Eisen und auch die anderen fremden Materialien aus dem Gold draußen waren. Das ist die Weise, wie Gott es bei seiner Gemeinde versucht zu tun. Sie zu schlagen, bis alle Glaubensbekenntnisse, der ganze Unsinn, die ganze Welt aus ihr herausgeschlagen wird, bis sie das Leben von Jesus Christus widerspiegelt. Denkt daran, die Gemeinde. Ich bin gerade von einer großen Versammlungsreihe gekommen, die ich zu Hause hatte, wo die sechs Siegel und dieses sechste Siegel oder sieben Siegel, dieses sechste Siegel war die Reinigung der Gemeinde. Natürlich geht die Gemeinde zu ihrer Reinigung durch die Trübsal. Die Braut ist entrückt. Das ist der Unterschied zwischen der Braut und der Gemeinde. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht zu lehrmäßig werde. Wenn ich irgendetwas sage, das ihr nicht glaubt, nun, dann macht es so wie ich, wenn ich Kirschkuchen esse. Ich liebe Kirschkuchen, aber wenn ich auf den Kern treffe, dann werfe ich nie den Kuchen weg, sondern nur den Kern. tut also dasselbe. Wenn ihr Hähnchen esst und auf einen Knochen trefft, dann werft ihr nicht das ganze Hähnchen weg, sondern nur den Knochen. Wenn ich also irgendetwas sage, das ihr nicht glaubt, dann werft nur den Knochen weg, versteht ihr? Aber es gibt Notlagen und Krisen und fortwährend ruft der Präsident zu den entscheidenden Konferenzen auf und sie müssen sich für dieses und jenes treffen. Kuba wird unruhig und da müssen sie eine Konferenz einberufen. Etwas anderes passiert und sie müssen wieder eine Konferenz einberufen. Fast alles, was wir hören, geht um Konferenzen. Was tun sie bei einer Konferenz? Wie setzt es sich zusammen? Als erstes rufen sie alle zusammen. Dann wählen sie einen bestimmten Ort aus. Ich bin in Genf gewesen. Das ist ein großartiger, wunderschöner Platz. Sie versuchen normalerweise einen Ort zu suchen, der inspiriert. Dann können sie dorthin kommen, diesen Platz auswählen und alle großen Männer an diesen einen Ort zusammenrufen. Ich habe es mir aufgeschrieben. Wo war der Platz in der Schweiz, als wir dorthin reisten, Billy? Das war doch in Genf, nicht wahr? Ich denke, dass jenes ein wunderschönes Land ist. Ich habe den Namen von der Konferenz nicht aufgeschrieben, aber ich erinnere mich daran, dass ich dort gewesen bin. Sie treffen sich und wählen diese Orte. Sie suchen den besten aus, den sie finden können, und dann arbeiten sie dort. Nun, das betrifft die Welt. Alles Verkehrte, das es auf der Welt gibt, ist ein Schattenbild auf das Richtige. Nun, die Sünde selbst ist nur die Gerechtigkeit verdreht. Es gibt nur einen einzigen Schöpfer, und dieser ist Gott. Satan ist kein Schöpfer, er ist nur ein Verdreher der ursprünglichen Schöpfung. Eine Lüge ist die Wahrheit falsch ausgelegt. Ehebruch bedeutet, die richtige Handlung zu missbrauchen. Es ist immer alles eine Verdrehung von dem, was richtig ist. Satan kann verdrehen, aber er kann nicht schöpfen. Versteht ihr? Und wir sollten daran denken, dass das Verkehrte, eine Lüge oder alles, was Sünde ist, nur die Gerechtigkeit verdreht darstellt. Deshalb stellen wir also fest, dass Satan für das, was er tun will, immer ein Muster von dem haben muss, was Gott getan hat. Zum Beispiel erleben viele Menschen die Versammlung und behaupten, das ist Gedankenübertragung. Wie haben sie den Mann genannt? Simon, den Zauberer und so weiter. Seht ihr, warum? Wenn ihr einen Spiritisten oder einen Teufel handeln seht, dann ist es nur eine Verdrehung von der wahren, echten Sache, die Gott hat. Das stimmt. Erkennt ihr das? Die Menschen sollten genug wissen und geistlich genug sein, um in der Lage zu sein, zwischen dem, was richtig und was verkehrt ist, zu unterscheiden. Habt ihr je davon gehört, dass ein Spiritist Teufel austreibt, die Kranken heilt und das Evangelium predigt? An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen, seht ihr. Irgendwo in einer Ecke haben sie einen Stand und lesen die Handflächen deiner Hand aus und vermuten dann 4 oder 5 Dinge und ein Dutzend davon ist falsch. Da habt ihr es. Das ist nur eine Verdrehung, ein Versuch, die Gedanken der Menschen zu lenken, die leichtfertig sind und von dem wahren, echten Heiligen Geist wegzuführen, wo wir zusammen in himmlischen Örtern sitzen können und Christus uns offenbart, was wir tun sollen. So sollten die Gemeinden eigentlich sein, die Menschen, die in Zungen sprechen. Ich möchte dieses einfach aussprechen, als wenn ich euer Vater wäre. Heute Morgen werde ich einfach so handeln, versteht ihr? Wir haben eine gewaltige Sache bekommen, aber ich glaube, dass sie nicht richtig gehandhabt wird. Versteht ihr? Es wird für sich selbst sprechen, wenn es richtig gehandhabt wird. Nun, ich denke, dass es viele Methodisten gibt, viele Baptisten und Presbyterianer, die dieses gerne haben möchten. Aber es geht um die Weise, wie wir es ihnen anbieten. Versteht ihr? Wenn ihr jemanden seht, der ein Haus baut, dann hat er einen Hammer in der Hand und schlägt Nägel in das Haus. Du gehst dann dorthin. Du besitzt eine Maschine, die ein halbes Fass Nägel einschlagen kann und es macht rrrt. Auf diese Weise kann man doppelt so schnell nageln und eine bessere Arbeit erledigen. Wenn du zu ihm gehst und ihm sagst, Mensch, was machst du da? Du bist altmodisch. Du solltest es nicht so machen. Das ist der verkehrte Weg. Ich habe hier eine Maschine, die das erledigt. Ganz schnell hast du dann dein Geschäft ruiniert. Ihr Geschäftsleute wisst das. Ihr habt dann euer Geschäft ruiniert. Die Sache, die man tun muss, besteht darin, hinzugehen, ihn zu loben, wie gut er bauen kann und dann das Produkt vorzustellen. Wenn es etwas taugt, dann würde es sich selbst verkaufen. Ihr Verkäufer wisst das. Und ihr wisst auch, dass es nichts Besseres gibt als die Taufe mit dem Heiligen Geist. Dem Menschen wurde aus dem Himmel nichts Besseres als der Heilige Geist gegeben. Aber seht ihr, wir versuchen, den anderen Menschen vor den Kopf zu stoßen. Lasst uns versuchen, ihn ein wenig aufzubauen und unseren Arm um ihn herumzulegen. Lasst ihn wissen, dass die Sache für alle da ist. Versteht ihr? Haltet diese Art von Konferenz ab. Seht ihr, gebt ihm auch ein wenig Raum, nachdem er doch auch gekämpft hat. Aber seht ihr, sehr oft erlauben wir den Menschen in unseren Gemeinden, sich zu erheben und in Zungen zu sprechen, während man predigt. Man macht einen Altarruf, jemand spricht in Zungen, jemand anderes gibt die Auslegung dazu. Ich glaube, kaum einer von ihnen, ich glaube, dass die Person wirklich in Zungen spricht. Ich glaube, dass der andere mehr oder weniger etwas voraussagt, denn wenn jemand in Zungen spricht, redet er vielleicht 5 Minuten lang, der andere gibt 4 Worte der Auslegung dazu. Versteht ihr? Es muss derselbe Klang sein, dieselbe Höhen, Tiefen der Stimme. Und dann ist es wiederum so, wenn sie es aussprechen und es nicht geschieht, dass sie dann den bösen Geist loswerden sollten. Ihr wollt das nicht. Wenn jemand in meinem Tabernakel so spricht, dann sollte er es auch besser besitzen. Es wird aufgeschrieben. Wenn es nicht geschieht, dann müssen sie diesen bösen Geist loswerden. Es muss ganz genau sein und nicht irgendeine Wiederholung. Jesus sprach, gebraucht keine leeren Wiederholungen, wie die Heiden es tun. Es muss etwas sein, das direkt für jemanden bestimmt ist oder um der Gemeinde zu helfen oder der Sache zu helfen. Das wird dann direkt aufgeschrieben. Und wenn es nicht, die Menschen, die in Zungen sprechen und diese großartigen Gaben, die dem Leib von Christus helfen, treffen sie Stunden, bevor wir dorthin kommen und der Heilige Geist wirkt durch sie. Dann werden die Dinge auf das Pult gelegt und wir sagen, was sie dort gesagt haben. Und wenn es nicht richtig geschieht, wie es gesagt wurde, dann dürfen sie es nicht mehr tun, bis dieser böse Geist sie verlassen hat. Du fragst, gut, Bruder Branham, muss das so sein? Nun schau, ich muss hier oben stehen und ich fürchte mich nicht davor, weil es von Gott ist. Es muss hier jedes Mal richtig sein und es muss auch dort draußen jedes Mal richtig sein. Wenn die Menschen dann diese Sache geschehen sehen, dann werden sie glauben. Was die Pfingstgemeinde heute braucht, ist eine gute Konferenz. Das stimmt ganz genau. All die Denominationen, die Einheit, Zweiheits-, Dreiheits- und Vierheitsleute und all die anderen von uns und die Gemeinde Gottes, die Assemblies Gottes, wir alle sollten zusammenkommen und diese Sache ausdiskutieren, damit sich die Gemeinde vorwärts bewegt. Das stimmt. Solange Satan euch nicht beschäftigen kann, aufeinander zu feuern, sitzt er einfach nur hinten und sagt, Bruder, ich brauche ja nicht einmal zu kämpfen. Wenn wir doch nur als Geschwister zusammenkommen und zu Gott aufschauen können, dann würden wir vereint und gerüstet auftreten. Du brauchst dich nicht dahingehend zu ändern, dass einer nur zu einer einzigen Gemeinde geht. Tu es in der Weise, wie du es möchtest. Diese kleinen Unterschiede, die ihr macht, sind sowieso keine Unterschiede. Gott gab jedem von euch den Heiligen Geist. Deshalb sagt die Bibel, Gott gibt den Heiligen Geist denen, die ihm gehorchen. Also hat gewiss jemand Gott gehorcht. Solange Satan dafür sorgt, dass die kleinen Meinungsverschiedenheiten bei euch bleiben, bewirkt es, dass die Gemeinde heutzutage in so einem Wirrwarr ist. Lasst uns diese Sache vergessen und zusammenkommen. Denkt daran, dass der große Bruder genauso sehr in Christus ist, wie wir es sind. Es gibt keine großen Männer, keine kleinen Männer und keine höheren. Wir sind Kinder. Wir sind eins in Christus. Unsere kleinen Unterschiede machen gar keinen Unterschied aus. Ob Becky ein blaues Kleid haben möchte und Sarah ein rotes Kleid möchte, bekommen doch beide Kleider. Versteht ihr, was ich meine? Deshalb müssen sie uns nicht wirklich streiten. Deshalb denke ich, dass es das ist, womit wir uns wirklich beschäftigen sollten. Nun, wir sprechen über Konferenzen bei Krisen auf der Welt. Wisst ihr, Gott hat auch ein paar Konferenzen gehabt. Wir denken an Paris, an Genf, an die großen 4, an viele andere Konferenzen. Lasst uns über ein paar Konferenzen nachdenken, die Gott gehabt hat, denn die anderen waren nur ein Schattenbild auf das, was Gott hatte. Ich denke, dass die erste Konferenz auf die Bibel bezogen, an die ich mich jetzt erinnern und die ich nennen kann, die Gottes-Eden-Konferenz ist. Und Gott schuf den Menschen in seinem eigenen Bilde, in dem Bilde Gottes schuf er ihn. Männlich und weiblich schuf er sie. 1. Mose 1,27, der Übersetzer. Sie waren seine geliebten Kinder. Sie wurden auf die Grundlage der freien Willensentscheidung gestellt. Der alte Ungläubige hat oft gesagt, warum würde ein gerechter Gott so eine Sache tun und all das Leiden zulassen, welches durch das Zeitalter hindurch passiert ist? Gott hat das nicht getan. Der Mensch selbst hat das getan. Gott wollte nicht, dass er dieses tut. Nun gut, wenn Gott aber allmächtig ist, warum hat er es dann zugelassen? Warum hat er den Menschen nicht vollkommen gemacht? Im Anfang gab es nichts anderes als Gott allein. In Gott lagen Eigenschaften, seine Eigenschaften, ein Erretter zu sein. Wir wissen, dass es so ist. Er ist ein Erretter und das lag in ihm. Es gab nichts, was verloren war, um errettet zu werden. In ihm lagen die Eigenschaften, ein Vater zu sein, und es gab nichts, wofür er Vater sein konnte. In ihm lagen die Eigenschaften, ein Heiler zu sein. Es gab nichts, das verloren oder krank war. Deshalb war die einzige Möglichkeit, was er tun konnte, die, dass er die Menschen auf der Grundlage der freiwilligen Willensentscheidung in dem Wissen erschuf, dass er sündigen würde. Gott hat es nicht getan, der Mensch selbst hat es getan. Euch geht es heute Morgen genauso. Ihr könnt entweder das Leben annehmen oder ablehnen. Aber Gott hat den Menschen so geschaffen, indem er wusste, dass dieser sündigen würde. Er wollte nicht, dass er es tut, aber er wusste, dass er es tut und dass dadurch seine Eigenschaften entfaltet werden können. Deshalb geschieht nichts von ungefähr. Alles läuft ganz genau nach dem großen Zeitplan Gottes. Versteht ihr? Dieses alles entfaltet nur seine Eigenschaften, um seine Kinder auszuwählen, die ihn wirklich lieben und ihm glauben. Jeder Mensch hat das gleiche Recht. Gott ist unendlich und wusste von Anfang an, was sein würde und was nicht sein würde. Deshalb wollte er nicht, dass aber weil er unendlich ist, hat er es auch vorher wissen müssen. Deswegen konnte er sagen, dass er eine Gemeinde ohne Flecken und Runzeln haben würde, weil er wusste, dass er sie haben würde. Er ist Gott. Es war so ein lieblicher Platz im Garten Eden, wo Mann und Frau zusammenlebten. Gott ist ein großer Unternehmer. Ihr habt viele davon hier in Tucson, während dieses größer wird. Vor ein paar Jahren, als ich hier war, war es nur eine winzige kleine Stadt. Dort oben, wo ich wohne, da sind die Kojoten und die Papago-Indianer durchgezogen, als ich vor einigen Jahren hier war. Und jetzt sind dort, nun es sind große Projekte, Häuser und Gebäude, und sie breiten sich weiter und weiter und weiter und weiter aus. Nun, was geschieht? Seht ihr, die Unternehmer kommen herein, kaufen ein Stück Land, teilen es auf und bauen dort Häuser. Nun, Gott hat dasselbe getan. Seht ihr, er stellt das ganze Material zur Verfügung, um unsere Leiber zu erschaffen, während diese Welt gebildet wurde. Wir bestehen aus 16 Elementen. Das sind Kalium, Calcium, Kohlenstoff und kosmisches Licht und so weiter. Alles dieses kommt zusammen, um den Menschen zu erschaffen. Aber dieses war hier, bevor es auf der Erde einen Menschen gab. Versteht ihr? Gott schuf unsere Leiber und stellte das Material hier bereit, bevor es eine Erde gab. Jetzt seid ihr geformt und von Gott hierher gebracht worden. Jetzt habt ihr die Gelegenheit, ewig zu leben, wenn ihr das erwählt. Das ist genau das, was Adam und Eva auch hatten. Gott kann sich nicht ändern, er muss derselbe bleiben und jedem Menschen dieselbe Gelegenheit schenken. Jetzt stellen wir fest, dass es Gott gefallen hatte, als er den Menschen geschaffen hatte. Er schaute seine Tochter und seinen Sohn an und es gefiel ihm so sehr. Dann finden wir heraus, sobald Adam und Eva gesündigt hatten, kam die Botschaft davon vor Gott, unseren Vater. Dein Kind ist von der Gnade abgefallen. Er hat sich von dir entfernt. Du meine Güte, wie muss das dein Herz bestürzt haben? Beobachtet jetzt die Natur. Als Adam erkannte, dass er verloren war, als er erkannte, dass er verkehrt gehandelt hatte und es ihm klar wurde, dass er sich im Irrtum befand, hat er sich versteckt, anstatt auszurufen, O Vater, komm zu mir, ich bin verloren, ich habe verkehrt gehandelt, ich bin verführt worden, komm zu mir. Es war Gott, der im Garten auf und ab ging und rief, Adam, wo bist du? Ist es nicht heute noch dasselbe? Ihr könnt es den Menschen durch das Wort Gottes zeigen, wenn sie gefallen sind. Das stimmt ganz genau. Adam wusste, dass er gefallen ist. Er hatte das Wort Gottes missachtet. Denkt daran, dass es gar nicht viel benötigt. Ihr wisst, was diese ganze Krankheit, all diese Probleme und den Tod und die Sorgen 6000 Jahre lang verursacht hat. Es kam daher, dass eine Frau darin versagte, einen kleinen Bereich, einen kleinen Abschnitt aus dem Wort Gottes nicht zu glauben. Nur ein kleines Wort. Das meiste davon glaubte sie. Satan erzählte ihr fast die ganze Wahrheit. Diese Sachen sollt ihr tun und jenes. Doch dann sagte er, ihr werdet gewisslich nicht sterben. Aber nur ein kleines Wort nicht zu glauben, verursachte dieses ganze Problem. Stimmt das? Die Versammlung sagt Amen. Denkt ihr, dass ihr wieder zurückkommt, wenn ihr ein Wort davon nicht glaubt, nachdem dieses alles das verursacht hat? Versammlung sagt Nein, auf keinen Fall. Wir müssen zu dem Wort zurückkommen. Das ist der einzige Weg und das ist Gott. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und seht ihr, als Gott den Menschen erschuf und als er begann, über der Erde zu brüten, kamen die Osterglocken hervor, kam das Gras hervor, kamen die Arten hervor und es entwickelte sich immer höher und höher. Der große Heilige Geist brütete. Brüten bedeutet zu bemuttern, zu beruhigen. Die Blumen kamen hervor. Der Vater sagte, das ist wunderbar, mache gerade so weiter. Und er brütete. Nach einer Weile kamen die Vögel hervor, als nächstes kamen die Tiere hervor. Es wurde immer gewaltiger, gewaltiger, gewaltiger und gewaltiger. Schlussendlich spiegelte die Erde ihn wieder, der da brütete, Gott. Er befand sich im Bilde Gottes. Nie kam etwas Höheres hervor als ein Mensch bis hin zu unserem geliebten Schwestern, eine Frau. Sie ist nicht in der ursprünglichen Schöpfung, sie ist ein Nebenprodukt des Mannes, ein Teil von ihm. Und sie sind eins in Christus. Oh, was für eine gewaltige Lektion sehen wir jetzt hier direkt vor uns, sodass wir Stunden damit verbringen könnten, um Licht darauf zu werfen. Achtet darauf, jetzt stellen wir fest, als dieser Mensch Gott widerspiegelte, dass auch Gott in seine eigene Widerspiegelung in der Gestalt eines Mannes in Jesus Christus herabkam. Gott war in Christus. Gott spiegelte sich selbst in Christus auf der Erde wieder als das, was er war. Ein Erretter, ein Gott, ein Heiler. Gott entfaltete seine wahren Eigenschaften durch einen Mann, welcher seine Widerspiegelung war. Damit Gott dieses erreichen konnte, durfte es nicht durch geschlechtliches Verlangen kommen, was am Anfang den Ball ins Rollen brachte, sondern durch eine jungfräuliche Geburt. Könnt ihr nicht sehen, was die erste Sünde gewesen ist? Die Versammlung sagt Amen. Viele wollen damit nicht übereinstimmen. Ihr schimpft über den Schlangensamen, aber dort sehen wir ihn, versteht ihr? Jetzt zur Widerspiegelung. Gott spiegelt sich selbst in Christus wieder, aber als dieser Mensch verloren war, wenn dem Menschen heutzutage durch das Wort gezeigt wird, dass er diese Sache nicht tun sollte, dann ist er manchmal lieber einer Gemeinde treu. Wenn heute Morgen ein paar meiner katholischen Freunde hier sind, dann vergebt mir bitte diesen Augenblick. Wisst ihr, meine Verwandten sind auch alle Katholiken. Sie sind römisch-katholisch. Jetzt passt auf, als dieser Priester wegen vielen großen Heilungen zu mir kam, sagte er, dein Hintergrund ist katholisch. Wie kommt es, dass du kein Katholik bist? Ich antwortete, ich bin ein Katholik. Er sagte, oh, ich kann das nicht glauben. Ich sagte, lehrt deine Gemeinde nicht, dass Jesus Christus die erste katholische Kirche gegründet hat und dass diese Apostel in dieser Bibel Katholiken waren? Ja, ich sagte, ich glaube genau das, was sie geschrieben haben. Er antwortete, aber Herr Branham, die Kirche ändert sich ständig. Er gab Petrus die Autorität und er hatte die Schlüssel, damit er binden kann. Und dann gibt es noch die apostolische Nachfolge der Päpste und so weiter. Ich erwiderte, ich habe alle eure Schriften oder die meisten davon hier, Tatsachen unseres Glaubens und so weiter. Aber schau, wenn diese Männer, welche diese Bibel geschrieben haben und an mit Jesus gewandelt sind und du behauptest, dass die Katholiken waren und sie die Bibel geschrieben haben, denkst du dann nicht, dass sie mehr über den Willen Gottes wissen würden und über die Gebote Gottes als dieser moderne Haufen heutzutage? Pass auf, wenn es die Kirche ist und wenn sie ursprünglich dem gehorcht hat, was Gott gesagt hat und es das Wort Gottes ist, wenn du dir die Wunder und Zeichen anschaust und so weiter, die sie hatten und ihr sie heutzutage alle nicht mehr habt, dann ist das ein Beweis dafür, dass Gott nicht mit euch ist. Er antwortete, Herr Branham, wir dürfen darüber nicht streiten. Ich erwiderte, mein Herr, ich würde mit niemandem streiten, ich frage dich nur etwas. Dann brachte ich das Konzil von Nicäa und so weiter zur Sprache. Er sagte, wir dürfen nicht streiten. Du versuchst von einer Bibel zu reden, von einem Wort, aber Gott ist in seiner Kirche. Das ist das, was die Kirche gewesen ist und das ist es, was sie heute ist. Wir dürfen heutzutage nur auf die Kirche hören. Ich antwortete, Gott ist in seinem Wort. Er antwortete, Gott ist in seiner Kirche. Ich sagte, er ist in seinem Wort. Und wenn das Wort nicht in der Kirche ist, dann ist Gott nicht in der Kirche, weil das Wort Gott ist. Ich sagte weiter, nebenbei glaubst du an das Buch der Offenbarung, an die Apokalypse. Das bedeutet Offenbarungen. Es ist griechisch. Glaubst du, dass das Buch der Offenbarung inspiriert ist? Er antwortete, gewiss. Ich sagte, Jesus Christus selbst sagt in der Offenbarung Folgendes. Wenn jemand ein Wort von dort herausnimmt oder ein Wort hinzufügt, dessen Teil wird aus dem Buch des Lebens herausgenommen. Wie kannst du dann behaupten, dass ihr die Autorität besitzt, herauszunehmen, hinzuzufügen oder zu tun, was immer euch gefällt, wenn es euch von dem Gründer der christlichen Gemeinde von Jesus Christus verboten würde? Das könnt ihr nicht tun, versteht ihr? Oh, die Zeit, in der wir leben, ist eine ungeheure Zeit. Wenn dem Menschen sein Irrtum gesagt wird, versucht er nicht zurückzukommen und zu sagen, Vater, ich bin verkehrt, vergib mir, sondern anstattdessen verstecken sie sich immer noch hinter den Feigenblättern. Feigenblätter sind das, was sie selbst zusammengenäht haben. Sie versuchten es. Das Wort Religion bedeutet eine Bedeckung. Sie versuchen sich selbst eine handgemachte Bedeckung zu verschaffen. Der Mensch hat sich bis heute nicht geändert. Deshalb musste Gott eine Konferenz einberufen. Er musste sich mit seinem Kind treffen. Denkt daran, dass seine Gebote lauteten, an dem Tag, da ihr davon esset, an dem Tag werdet ihr sterben. Gott kann sich nicht seinen eigenen Gesetzen widersetzen und gerecht bleiben. Deshalb schuf er eine große Kluft zwischen sich und dem Menschen. Er wollte sein Kind erlösen, er wollte nicht, dass sie so weiterleben, deshalb musste er ihn erlösen. Deshalb beriefen sie eine Konferenz ein. Es war die erste Konferenz, in der Gott je dem Menschen begegnete. Es war die Eden-Konferenz. Wie würde er diesen Menschen erretten? Was kann er tun, um sein verlorenes Kind zu sich zurückzubringen? Und denkt daran, dass seine erste Entscheidung immer vollkommen ist. Wenn es Glaubensbekenntnisse gewesen wären oder Feigenblätter, dann hätte er nur gesagt, Adam, du hast recht gehandelt. Komm unter den Bäumen hervor, ich denke, dass du ein kluger Mann bist, du spiegelst mich wieder, weil du klug bist. Deine Feigenblätter sind genau richtig. Der Mensch versucht es immer noch mit diesem Feigenblatt, aber Gott traf eine Entscheidung. Die Entscheidung lautete, dass etwas sterben musste, weil das von ihm sprach, von seiner Heiligkeit, von seiner Gerechtigkeit, von seinem eigenen Gesetz. An dem Tag, an dem du davon isst, wirst du sterben. Es musste einen Ersatz geben, welcher ein Gefühl haben konnte. Pflanzliches Leben hat kein Gefühl. Deshalb musste er etwas töten, um Felle zu bekommen, um sich damit zu bedecken. Das war Gottes Entscheidung, wie er Menschen errettet, um den Menschen in Eden wieder in Gemeinschaft mit ihm zurückzubringen. Es ist für immer dieser Weg geblieben. Kein Mensch, ich weiß nicht, wie viele Male sie versucht haben, den Menschen zu bilden. Sie haben versucht, ihm beizubringen, dass es mit einem Bildungsprogramm funktioniert. Wie viele Male haben die Gemeinden dieses versucht? Es hat jedes Mal versagt und so wird es auch immer sein. Wir versuchen zu organisieren. Jedermann muss. Nun, ich bin weder gegen Bildung noch gegen Organisation, aber die Organisations- und Bildungsprogramme und alle anderen, die menschengemacht sind, sind Feigenblätter. Es geht darum, zu der ursprünglichen Entscheidung Gottes auf der ersten Konferenz in Eden zurückzukommen, zurück zu dem Blut. Früher haben die Juden, jetzt komme ich endlich für die nächsten paar Minuten bei Pfingsten an. In den alten Zeiten, als Gott diesen Ersatz annahm, waren die Juden es gewohnt, mit ihren Ochsen die Straße entlang zu gehen. Er würde dann sagen, weißt du, ich bin ein Sünder. Jehova fordert von mir, Blut zu opfern. Deswegen ging er hin und nahm sein Lamm oder seinen Ochsen. Er brachte ihn zu dem Hohepriester zum Tempel hinab und legte seine Hände auf sein Opfer. Was bewirkte dieses? Das stellte den Anbeter mit seinem Opfer gleich. Der Priester kommt, tötete den Ochsen, fängt das Blut auf und sprengt es darüber. Dieser Anbeter, dieser Jude wusste aufrichtig, dass dieses das war, was Jehova von ihm forderte. Der Mann ging mit einem guten Gefühl nach Hause, er fühlte das Zittern und das Beben dieses Lammes und das Blut spritzte überall über seine Hände und so weiter. Er sah diesen kleinen Burschen strampeln und sterben, als seine Kehle durchgeschnitten wurde. Er wusste, dass er derjenige hätte sein müssen. Er sah sich sein Opfer an, er stellte sich selbst damit gleich, indem er seine Hände darauf legte und sagte sich, ich hätte dieser eine sein sollen, als sie seine Kehle durchschnitten und es starb und blutete. Und das vor sich ging und der kleine Bursche bebte und stiller wurde, stand der Anbeter dort und sprach, O Jehova, du hast dieses an meiner Stelle angenommen. Ich schäme mich über mich selbst. Dann ging der Mann gerechtfertigt nach Hause, weil er genau das getan hatte, was Jehova forderte. Das war gut, aber nach und nach wurde es eine Familientradition. Jetzt nahm er sein Opfer und sprach, nun gut, lass uns mal den. Oh ja, bald haben wir das Fest des Neumondes. Ich denke, dass ich mich bessern werde. Es findet eine Reinigung in der Stiftshütte statt. Es ist das Pfingstfest. Ich denke, dass ich lieber hingehe und mir ein Lamm opfere. Er geht dorthin und tötet es, ohne überhaupt Gefühle dabei zu haben. Aber er kehrt mit demselben Gedanken zurück, mit dem er hergekommen ist. Was hat er dann gemacht? Jehova sagte es hier im Jesaja, er sagte es ein wenig später. Eure feierlichen Feste sind ein Gestank in meiner Nase geworden. Wir dürfen nicht wie eine Gruppe von Rickys und Ricketters auftreten. Wir dürfen nicht so wie eine Gruppe von formellen Leuten und so weiter kommen, so wie wir sie heutzutage von diesen traditionellen Religionen haben. Wir sind Pfingstler. Lasst uns mit einer tiefen Aufrichtigkeit kommen, unsere Hände auf unser Opfer im Jenseits auf Golgatha legen und das Bluten und das Leiden von Jesus Christus fühlen, während wir uns selbst damit gleichstellen und so, dass wir den Dingen der Welt und diesen modernen Ideen der Zeit gegenüber tot sind. Wir sind genauso wie Sodom und Gomorra. Wir leben darin. Lasst den gerechten Geist, der in uns ist. Diese Sünden quälen unsere Seele täglich. Die Sünden der Welt, die Mode aus Hollywood, diese ganzen Hollywood-Evangelisationen und der Unsinn, dieses ganze Getue, das Trommeln der Musik und das Auf- und Abhüpfen. Wenn die Musik aufhört, dann steht ihr still. Wenn ein Mensch in dem Blut des Lammes gewaschen ist, dann braucht er keine Musik und auch nichts anderes. Die Kraft Gottes arbeitet einfach an ihn. Er kann jauchzen, schreien und Gott preisen oder irgendetwas anderes tun, ob die Musik läuft oder nicht. Der Heilige Geist ist in ihm und er weist sich selbst mit Jesus Christus aus. Aber heutzutage wollen wir das einfach so. Wir müssen als Pfingster ein wenig herumspringen, weil unsere Vorväter es so gemacht haben. Sie besaßen etwas, wodurch sie herumspringen konnten. Dieser Heilige Geist ließ sie springen. Und wenn sie dann wieder heruntergekommen sind, lebe immer noch so hoch, wie du springst. Wenn es es nicht tut, dann springe lieber gar nicht. Wir kommen heutzutage wieder herunter und leben alle möglichen Arten von Leben. Wir bringen eine Widerspiegelung von genau der Sache, für die wir einstehen. Unsere Organisationen werden weltlich. Sie strecken ihre Fühler nach draußen aus und lassen unsere pfingstlichen Brüder dort draußen in diese berühmten Schulen gehen. Sie sind schon in Ordnung, nichts gegen sie, aber ich versuche nur einen Punkt klarzustellen. Sie bilden sie aus, bringen ihnen Psychologie bei und verleihen ihnen einen Bachelor der Kunst, so wie die anderen es auch machen, und senden sie dann aus. Und was sind sie dann? Sie sind absolut keine Pfingster mehr. Gott hat keine Enkelkinder, Gott hat Söhne. Wir denken, dass wir automatische Pfingster sind, weil unsere Mutter Pfingsterin war, unser Vater Pfingster war und wir alle in die Sonntagsschule gebracht worden sind. Das sind Enkelkinder, Gott hat keine Enkelkinder. Er hat Söhne und Töchter Gottes. Jeder Mensch muss denselben Preis bezahlen, den der erste Mensch bezahlt hat. Er muss unter das vergossene Blut von Jesus Christus kommen. Das ist es, was er tun muss. Jetzt stellen wir also fest, dass es im Anfang noch in Aufrichtigkeit gewesen ist. Jetzt denken wir, weil wir einen jungen Burschen hier haben, der eine Bildung bekommen möchte und der in die Schule geht und so weiter, dass er dann gebildet herauskommt. Er kann wirklich lieblich reden. Er kann gut auf der Plattform stehen. Er ist ein Schönling. Nun, das ist Hollywood. Sie wollen etwas, das glänzt. Ihr wollt einen Mann mit Kultur und mit guter Bildung. Euch ist es egal. Ihr wollt einen Mann, der eine weite Gesinnung hat, sodass er sich nicht darum kümmert, ob die Frauen ihre Haare schneiden. Die Bibel sagt, dass sie es nicht tun sollte. Sie stören sich nicht daran. Wenn ein Diakon in die Gemeinde kommt und er ein guter Mann ist und gut zahlen kann, dann stört es sie nicht, ob er ein paar Mal verheiratet war. Das ist schon in Ordnung, er ist ein guter Mann. Aber die Bibel lehnt das ab, genau. Wir kommen nicht aufgrund der Theologie in die Gemeinde. Wir kommen durch Kniologie hinein. Das stimmt, wir kommen in Christus hinein. Aber seht ihr, heutzutage haben wir diesen Gedanken, dass wir genauso wie alle anderen sein wollen. Das ist das, was Israel in Schwierigkeiten brachte. Sie wollten auch so wie die anderen sein. Unser feierliches Pfingstfest ist nur noch eine formelle Anbetung geworden. Wir alle wissen dieses. Wir sehen, wie es. Wir dürfen dieses nicht tun. Die Sache, die wir tun müssen, ist zurückzugehen und uns selber mit Jesus Christus auszuweisen. Seinen Weg annehmen und ihn durch uns wirken zu lassen. Dann werden Menschen ihm fröhlich folgen, der einmal gelehrt hat, ich werde alle Menschen zu mir ziehen. Wie gerne möchten wir noch eine Weile weitermachen und noch etwas mehr aus der Konferenz von Eden zum Ausdruck bringen, aber ich habe noch mehr Konferenzen, auf die ich eingehen will. Zum Beispiel wollen wir noch eine andere Konferenz betrachten, die Konferenz des brennenden Busches. Ich würde sie den brennenden Busch nennen. Nun, Gott hatte einen davongerannten Propheten. Wenn Gott einen Mann ruft, um etwas zu tun, dann sollte er es so schnell wie möglich annehmen und er wird bis ans Ende seiner Tage in einem elenden Zustand sein. Moses hatte begonnen, er war von Gott berufen worden, er war für eine Arbeit bestimmt. Als er dann damit anfing, glaubten die Menschen ihm nicht und deshalb ließ er die Menschen gehen. Er rannte weg, heiratete irgendein wunderschönes äthiopisches Mädchen und bekam ein Erbe. Er erbte einige Schafe. Dort draußen befand er sich nun. Er verlor den ganzen Blick für die Menschen der Gemeinde des lebendigen Gottes. Gott hatte ihn dazu bestimmt, es zu tun. Er erweckte ihn von seinem Mutterleibe an. Er war ein schönes Kind. Er ließ ihn für diesen Zweck aufwachsen. Es war nicht nötig, den Versuch zu machen, da wieder herauszukommen, weil man es doch auf jeden Fall tun wird. Und ihr, die ihr einfach Gemeindemitglieder seid, wenn ihr fühlt, dass da etwas Tieferes in eurem Herzen ist, dann werdet ihr elende Schufte bleiben, bis ihr diesen Christus auf diese Weise angenommen habt. Du hast den wahren, echten Heiligen Geist in den Menschen wirken sehen und du wirst dich so lange elend fühlen, bis er zu dir gekommen ist. Es ist Gott, der dich ruft. Gib dich selbst auf. Komm hinter den Büschen hervor. Es ist bereits erledigt. Gott hat seinen Weg bereitet. Es kommt durch das Blut. Du sagst, nun gut, ich gehöre zur Gemeinde. Das bedeutet nicht mehr, als wenn du zu einer Veranstaltung gehören würdest. Das bedeutet nichts. Ich habe nichts gegen die Organisation. Ich bin nicht gegen die Menschen in der Organisation, sondern es geht um das System dahinter. Jetzt beachte dieses. Wir sehen jetzt den brennenden Busch. Gott wusste, dass dieser Prophet ein leichtes Leben hatte. Deshalb entschied er sich dafür, dass er mit diesem Propheten sprechen muss. Deswegen wählte er sich einen Platz dafür. Hier war ein Notfall eingetreten. Ich habe den Schrei meines Volkes gehört. Es gibt einen Mann, den ich senden werde, um sie zu befreien, aber dieser ist schwach und verweichlicht. Oh Gott, ich hoffe, er ruft hier heute Morgen einen, damit die Prediger Feuer fangen, bekommt den richtigen Blick dafür. Wir liegen im Sterben, die Welt ist verloren, die Gemeinde ist zurückgefallen. Gott versucht, eine Braut herauszurufen. Deshalb erwählte er einen Platz. Für uns ist das ein sehr seltsamer Platz. Es war ein Busch auf der Spitze eines Berges, aber das zog die Aufmerksamkeit des Propheten auf sich. Und er rief ihn dort für eine Konferenz ein. Passt auf, er musste diesem Wort für Wort gehorchen. Moses, zieh deine Schuhe aus. Der Boden, auf dem du stehst, ist heilig. Was wäre gewesen, wenn Mose gesagt hätte, nun gut, Herr, ich habe ein wenig Bildung bekommen. Ehre erweisen bedeutet, seinen Hut abzunehmen. Deshalb werde ich einfach meinen Hut absetzen. Das hätte nie funktioniert. Als Gott sagte Schuhe, meinte er auch Schuhe. Als Gott sprach, werde von neuem geboren, dann meinte er auch von neuem geboren. Er meinte kein Händeschütteln oder das Aufsagen eines Glaubensbekenntnisses. Jeder Mann hat vor dieser neuen Geburt Angst. Der Teufel hat dieses gegen ein Händeschütteln ausgetauscht oder gegen irgendeine psychologische Sache, mit welcher du es dann bekannt gibst. Ja, ich bin wiedergeboren, aber dein Leben zeigt, was du bist, das Leben, welches in dir ist. Wenn du behauptest, dass du aus dem Geist Gottes geboren bist und ein Wort aus der Bibel verleugnest, dann zeigt es, dass du es nicht bist. Du versuchst es auf irgendetwas anderes zu beziehen, was zeigt, dass es nicht der Heilige Geist gewesen ist. Denn er würde niemals sein eigenes Wort abstreiten. Du sagst, gut, aber meine Gemeinde lehrt es so. Gerade dort zeigt es, dass du es nicht bist. Du bist von der Gemeinde geboren worden und nicht von Gott. Dieses hier ist Gott, sein Wort. Hier haben wir Moses, den Gesalbten. Ziehe deine Schuhe aus, du stehst auf heiligem Boden. Nun gut, würde mein Hut nicht genauso dafür ausreichen. Er sagte Schuhe. Das ist das, was er auch meinte, Schuhe. Gott sagte, werde von neuem geboren. Damit ist auch wiedergeboren gemeint. Jetzt hört zu, oh, ich befinde mich in einer gemischten Versammlung und es sind kleine Kinder da, aber ihr würdet auch auf euren Arzt hören. Hört zu, ich hoffe, dass ihr auf mich hört und es versteht. Jede Geburt ist eine Schweinerei. Mich stört es nicht, ob es in einem Schweinestall stattfindet oder in einem rosa dekorierten Krankenhausraum. Jede Geburt ist eine Schweinerei und genauso ist es bei der neuen Geburt. Es ist eine Schweinerei. Es wird bewirken, dass du Sachen tust, von denen du nie gedacht hättest, dass du sie tust. Aber aus diesem Tod und aus dieser Verwesung kommt Leben hervor. Kein Same kann sein Leben hervorbringen, es sei denn, dass er stirbt und verrottet. Und in dieser schon verrotteten Schweinerei, in welcher dann nichts mehr übrig ist, was noch verrotten kann, befindet sich das lebendige Leben. Wenn ein Sohn zu Gott kommt, dann werden ihm Prüfungen gegeben. Ich erinnere mich daran, wie ich damals dort stand und mir meine Prüfung gegeben wurde. Nachdem ich Tag für Tag, Monat für Monat und jahrelang, 4 oder 5 Jahre lang auf der Straße und an den Straßenecken das Evangelium gepredigt und versucht hatte, das zu tun, was in den Augen Gottes richtig war. Er ließ meine Frau direkt unter meinen Augen sterben. Mein Baby lag dort im Sterben. Ich begab mich zu dem Baby hinab und rief, Herr Gott, lass mein Baby nicht sterben. Es war 8 oder 9 Monate alt, ein kleines Baby. Ich schaute hinauf und es sah so aus, als ob ein schwarzes Tuch herabkam. Er lehnte es sogar ab, mir zuzuhören. Er wollte mich nicht einmal anschauen. Ich erhob mich. Ich war gerade mal 23 Jahre alt. Dort lag meine Frau in der Leichenhalle. Er lehnte es ab, mich wegen ihr zu erhören, obwohl ich alles getan hatte. Ich sagte, Gott, sage mir, was ich verbrochen habe. Wenn ich verkehrt gehandelt habe, dann bestrafe mich aber nicht Sie. Was habe ich verbrochen? Ich habe den ganzen Tag gearbeitet und den ganzen Abend gepredigt und stand an den Straßenecken. Was habe ich verbrochen? Sage mir, was ich verbrochen habe. Er wollte es mir nicht sagen. Dann kam Satan zu mir. Er sprach, dann willst du ihm noch dienen, wenn nur ein Wort die ganze Situation ändern würde? Ein einziges Wort würde dein Baby retten, aber er lehnt es ab, das zu tun. Er will es nicht tun, obwohl ein einziges Wort es erledigen würde. Und dann willst du vorwärts gehen und ihm dienen? Das waren die ganzen menschlichen Überlegungen. Das stimmt. Warum sollte ich ihm dienen, wenn er sich nicht einmal um mein Baby kümmert? Das wäre doch alles, was nötig ist. Und ich hatte gedacht, dass ich so viel für ihn getan hätte. Und dann hört er nicht einmal, wenn es um mein eigenes Baby geht. Das war die schwerste Versuchung. Ich konnte das alles nicht mehr verstehen. Warum sollte ich ihm noch dienen, wenn er nicht einmal dieses für mich tun kann? Ich gehe Tag und Nacht für ihn hin. Und er lehnt es sogar ab, mir zu sagen, was ich denn verbrochen habe. Nun, mit der menschlichen Vernunft ist es dann vorbei. Aber oh, wenn ein Mensch wiedergeboren ist, dann ist dort drinnen etwas, das hält. Schließlich kam es zu dem Punkt, dass ich dachte, wo habe ich sie herbekommen? Wo ist sie hergekommen? Was bin ich denn überhaupt? Wo bin ich denn hergekommen? Versteht ihr? Der ganze menschliche Teil war zusammengebrochen und dann lag dieser wahre, echte Geist Gottes offen da. Ich trat zu ihr hinüber, legte meine Hände auf ihren Kopf. Sie litt so sehr, dass sich ihre kleinen Augen überkreuzten. Ich sagte, Liebling, in ein paar Minuten nehme ich dich, lege dich da draußen in der Leichenhalle in Mamas Arme. Ich werde dich hier draußen unter den Kiefern begraben. Eines Tages will Papa dich wiedersehen. Ich sah auf und sagte, Gott, auch wenn du mich erschlägst, werde ich dir dennoch vertrauen. Du hast sie gegeben und du hast sie genommen. Gelobt sei der Name des Herrn. Da waren dann alle meine menschlichen Überlegungen verschwunden. Ich war am Ende meines Weges angekommen. Aber wenn du ans Ende deines Weges kommst, dann ist dieser echte Geist Gottes da, um es in der Zeit zu übernehmen und dich aufzurichten. Du musst wiedergeboren werden. Alles muss sterben. Deine ganze Theologie, dein ganzes Denken, alles, was du jemals warst oder sein wolltest, dein Leben, alles andere stirbt einfach. Dann kommt der Heilige Geist herein. Das ist der Zeitpunkt, an welchem man Hüte absetzt und Schuhe auszieht und vor Gott steht. Nichts kann ich in meinen Armen bringen. Ich halte mich einfach an dem Kreuz fest. Das ist die Stelle, zu der Mose kommen musste, wo er dem gehorchen musste, was Gott gesagt hatte. Die Konferenz des brennenden Busches. Dann sagte Gott, ich werde dir jetzt meine Herrlichkeit zeigen, nachdem er willig war zu gehen, und er zog nach Ägypten hinab. Wir haben die Konferenz von Eden und wir haben die Konferenz des brennenden Busches gesehen. Lass uns ganz schnell noch eine nehmen. Lass uns die Konferenz am Roten Meer nehmen. Wisst ihr, manchmal kreuzt Satan unseren Weg direkt auf dem Weg unserer Pflicht. Alle ihr Predigerbrüder wisst dieses. Christen, ihr wisst dieses. Richtig. Hier sehen wir Moses hinabziehen und wie er Israel die Zeichen zeigte. Er zeigte das Erste und sie wollten nicht auf ihn hören. Dann ging er mit derselben Stimme Gottes, die sogar Dinge in Existenz sprach, unter die Salbung Gottes auf den Weg der Pflicht zurück. Er konnte nach Fliegen rufen, er benutzte die Stimme Gottes, er sprach, es sollen Fliegen kommen. Und vorher gab es nicht eine einzige Fliege in dem Land. Er ging wieder weg, er wusste, dass es geschehen würde, weil er das Wort Gottes ausgesprochen hatte. Er ging wieder weg. Direkt danach fing eine grüne Fliege an zu surren und da gab es 2 Pfund davon auf jedem Quadratmeter. Es ist die schöpferische Kraft, die heutzutage durch sein Wort und unter dem Blut von Jesus Christus in die Gemeinde von Jesus Christus gehört, um zu zeigen, dass wir mit ihm in Verbindung stehen. Kein Unterschied. Das Wort, welches wir hören, ist hier und es ist Gott. Wir sehen ihn dort stehen. Wir wissen, dass er es ist, der dieselbe Sache zu uns spricht. Ich habe es geschehen, sehen und weiß, dass es stimmt. Es stimmt mit der Bibel überein. Dort wurde Moses die Autorität verliehen. Er zog hinab, zeigte Israel die Zeichen und Israel zog mit ihm aus. Und hier sehen wir sie jetzt direkt auf dem Wege der Pflicht. Und dort liegt das Rote Meer, welches ihnen den Weg versperrt. Moses berief eine Konferenz ein. Gott muss einen Platz drüben hinter dem Felsen ausgewählt haben. Moses geht dort hinüber und ruft, Herr, wenn du dich auf dem Weg der Pflicht befindest, dann hast du ein Recht dazu, eine Konferenz einzuberufen. Aus diesem Grund sind wir gekommen, um zu beten. Aus dem Grund sind wir zu dem Krankenhaus geschickt worden. Aus dem Grund gehen wir an das Krankenbett. Berufe eine Konferenz ein. Oh, du meine Güte, gerade jetzt fühle ich mich religiös, eine Konferenz einberufen. Das ist das, was die Pfingstler heutzutage brauchen, eine Konferenz einzuberufen. Was ist los? Wir sind träge geworden. Irgendwo in dem Lager gibt es einen Keil. Berufe eine Konferenz ein. Moses berief eine Konferenz ein. Er sagte, Herr, ich habe genau das getan, was du mir gesagt hast, und wir sitzen in der Falle. Der Tod kommt auf uns zu, so wie bei einem Patienten, der Krebs hat. Der Tod bewegt sich auf uns zu. Moses stand so lange dort, bis sie Gehör vor Gott fanden. Er blieb so lange dort, bis Gott gesprochen hatte. Er kannte seine Stimme. Er war der Prophet. Er antwortete Moses, warum schreist du so zu mir? Ich habe dir die Autorität gegeben, um diese Menschen dort hinüberzubringen und ich habe dir gesagt, dass du es schaffen würdest. Sprich zu dem Volk und gehe vorwärts. Amen. Das Rote Meer begann sich zu bewegen und alles Mögliche, als Gott das Wort sprach. Dann als die Entscheidung fiel, was er tun sollte, ich bin hier, ich bin bereit dagegen anzugehen, was muss ich tun? Sprich und gehe vorwärts und das Tote Meer bewegte sich. Unsere Zeit läuft uns davon, ich habe noch so viele unterschiedliche Stellen, auf die ich mich gerne beziehen möchte. Lasst uns schnell machen, ich habe noch einige mehr von David und so weiter. Denkt daran, dass es einmal eine Konferenz in Gethsemane gab, als Gott und sein Sohn zusammenkommen mussten. Schließlich gab es niemanden anders, der für die Sünden der Welt sterben konnte. Es gab niemanden, keinen Menschen, der würdig war. Jeder Mensch auf dieser Welt wurde durch geschlechtliches Verlangen geboren und das ist es, was den Aufruhr im Anfang verursacht hatte. Das ist es, was dafür gesorgt hat und was uns zu einer gekreuzten Schöpfung machte. Wir sind durch menschliches, geschlechtliches Verlangen geboren worden. Es wurde eine Kreuzung. Aus dem Grund ist der Tod hineingekommen, so wie ich gestern Abend darüber gesprochen habe. Aber als Gott den ersten Menschen erschuf, hat er niemals darum gebeten, dass Frau und Mann zusammenkommen sollten. Er erschuf ihn aus der Erde. Er war eine echte Schöpfung. Seine Sünde machte aus ihm eine Kreuzung. Das ist heutzutage los, der Grund dafür, dass wir heute so viele gekreuzte Pfingstler haben. Ihr hört auf Überlegungen anstelle des Wortes. Kommt zurück, Leute, kommt zurück. Achtet darauf, dass ich dieses nirgendwo in den gemischten Versammlungen gesagt hätte. Es bleibt zwischen euch, euch Pfingstlern, die hier sitzen und uns. Wir kommen nicht hierher, nur um gehört zu werden. Ich komme hierher, weil ich versuche zu helfen. Wenn ich nur hier stehen würde, um sagen zu können, dass ich heute Morgen über ein bestimmtes Thema gesprochen habe, dann würde mich das zu einem Heuchler machen. Ich komme mit der Wahrheit hierher, einer Wahrheit, von der ich möchte, dass ihr sie wisst, etwas, von dem ich glaube, dass Gott es auf mein Herz gelegt hat, um euch zu helfen, damit wir die Stunde erkennen können, in welcher wir leben. Versteht ihr? Da gab es eine Konferenz von Gethsemane, als der Einzige, der sterben konnte, zu dieser Stunde kam. Als diese gewaltige Zeit kam, musste er dort seine letzte Entscheidung treffen. Ohne Zweifel hat der Vater gesagt, bist du immer noch bereit, dahin durchzugehen, mein Sohn? Er sagte, Vater, ist es möglich, gibt es noch irgendeinen anderen Mann, den du irgendwo finden könntest? Ich liebe mein Volk, ich liebe die Brüder, die du mir gegeben hast. Ist es möglich, dass irgendein anderer Mann das tun könnte? Nein, du bist der Einzige, der es tun kann. Du bist der Einzige, der jungfräulich geboren wurde. Du bist der Einzige, der ohne geschlechtliches Verlangen geboren wurde. Kein anderer Mann, kein Bischof, kein Papst, kein Kardinal, niemand kann dir helfen. Es ist dieser eine. Du bist der Einzige, der es tun kann. Dann war die Konferenz zu Ende. Satan stand dort bereit, um die menschliche Rasse für sich zu beanspruchen. Er sagte, dass er die Rechte dazu hätte, weil sie gesündigt hatten. Ihr Leute, die ihr hier seid, ihr habt die Tonbänder über die sieben Siegel bekommen. Als das Lamm hervorkam, um seine Erlösung zu beanspruchen, das, was er erlöst hatte, war die Zeit beendet. Er ist jetzt beschäftigt, um das Werk der Erlösung zu tun. Aber eines Tages geht er von dem Heiligtum weg, um das Buch der Erlösung zu nehmen, das er mit seinem eigenen Blut erkauft hat. Und dann ist die Zeit vorüber. Er kommt dann hervor, um das in Anspruch zu nehmen, was er erlöst hat. Hier befand er sich. Er stand in Gethsemane und machte dieses gewaltige Leiden durch. Die Sünde von jedem Menschen lag auf ihm. Alles, was jemals gestorben war, der Tod, der dafür verantwortlich war, wurde auf ihn gelegt. Er war unschuldig, aber er musste zur Sünde werden. Kannst du, der Heilige Sohn Gottes, die Sünde des Ehebruchs auf dich nehmen? Kannst du die Sünde und die Bestrafung des Ehebruchs auf dich nehmen? Kannst du die Sünde, die Bestrafung für eine Lüge auf dich nehmen? Kannst du die Sünde von allen diesen Sachen auf dich nehmen? Kannst du sie auf dich selbst nehmen, obwohl du unschuldig bist? Er war der Einzige. Die Konferenz wurde abgehalten. Was hat er gesagt? Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. O Gott! Können wir alle zu einer Gethsemane-Konferenz kommen, zu dieser letzten Überprüfung? Dann kam dort noch eine Konferenz, ein paar Tage danach, nach 40 Tagen nach seinem Tod, seinem Begräbnis, seiner Himmelfahrt, kam eine Konferenz. Die christliche Gemeinde sollte gegründet werden, Methodisten, Baptisten, Presbyterianer, Lutheraner und alle von uns. Hört nur noch eine Minute zu, während ich schließe. Es kam eine Zeit, in welcher Gott nicht nur ein Volk nahm. Israel ist sein Volk. Israel wird als Nation errettet werden. Die Bibel sagt es so. Es wird an einem Tag geboren. Gott handelt mit Israel als Nation, als Volk. Aber bei der Gemeinde handelt er mit Einzelnen. Aus den Nationen hat er ein Volk für seinen Namen gerufen. Nun, wir stellen fest, dass die Zeit jetzt gekommen ist. Wie muss diese Gemeinde geführt werden? Obwohl sie gepredigt hatten, obwohl sie geheilt hatten, war es ihnen verboten, hört mich an, obwohl sie gepredigt hatten, obwohl sie geheilt hatten, obwohl sie große Zeichen und Wunder gesehen hatten und obwohl sie ein Zeugnis dafür waren, dass er der Sohn Gottes war, hat er ihnen dennoch verboten zu predigen, bis sie diese Konferenz abgehalten hatten. Wartet dort oben in Jerusalem. Ich werde euch eine Nachricht überbringen, wie die christliche Gemeinde geführt werden soll. Ich werde euch wissen lassen, ob ich einen Bischof haben will oder einen Kardinal oder einen Papst oder was immer ich haben möchte. Ich werde euch etwas zurückschicken. Ich gehe in den Himmel, um eine Konferenz abzuhalten. Ihr werdet dort warten, bis ihr die Antwort hört. Amen, Amen. Ich erinnere mich daran, als sie diese Genfer Konferenz abhielten. Ein alter Predigerfreund von mir, Dr. Pettigrew aus Louisville, sagte, dass er sich das im Radio anhörte. Das Land stand auf dem Spiel. Er wollte hören, wie die Entscheidung ausfallen würde und was sie zu tun gedachten. Irgendein Beatle-Fan kam an die Tür, sein Haar hing ihm ins Gesicht und er sagte, Dr. Pettigrew, ich habe gehört, dass Sie ein einflussreicher Mann sind. Ich habe ein paar Rock'n'Roll-Lieder. Die Menschen wollen mir nicht zuhören. Wenn du mir nur ein wenig Schützenhilfe geben könntest. Er antwortete, Junge, warte ein wenig da draußen. Ich höre gerade, was für Antworten Sie bringen. Er sagte, aber Dr. Pettigrew, dieses ist eine großartige Sache. Dieses bedeutet mir sehr viel. Als ob das mehr bedeuten würde, als das Hören der Antworten, die von der Konferenz der großen vier zurückkommen. Das ist die Weise, wie die Menschen heutzutage sind. Irgendein kleiner Beatle-Fan oder so etwas kommt im Namen der Religion vorbei und versucht, deine Aufmerksamkeit von dem Hören der Antworten wegzubekommen. Ja, ein paar geringe, verweichlichte, unbedeutende, religiös verseuchte, falls man so ein Wort benutzen kann, bekommen ein paar Mitglieder dazu, bekommen vornehmere Leute, bekommen dadurch eine größere Gemeinde, eine größere Nachfolge, versuchen eure Aufmerksamkeit auf sich zu beziehen. Brüder, hört nicht auf sie. Wir haben die Antworten, die hier aufgeschrieben wurden. Das war die pfingstliche Konferenz. Er sprach, singt kein neues Lied mehr, predigt kein weiteres Wort mehr, sondern geht dort hinauf und wartet, bis diese Konferenz vorbei ist. Ich werde euch die neuesten Nachrichten bringen. Ich werde euch erzählen, wer der Größte unter euch ist. Ich werde euch ganz genau erzählen, was zu tun ist. Ob ihr eine Organisation gründen sollt, ob ihr einen Papst oder einen Bischof haben sollt oder was immer ihr haben solltet. Ich werde euch davon erzählen, aber wartet, bis ihr die Antworten hört. Wir gehen in den Himmel, um die Sache zu entscheiden. Er fuhr auf in die Höhe, nahm Gefangene gefangen, setzte sich zur rechten Hand Gottes und sandte den Menschen Gaben zurück. Epheser 4, 8, der Übersetzer. Sie hatten darauf gewartet, dass der Tag von Pfingsten erfüllt wird. Oh, was wäre gewesen, wenn Andreas nach etwa 6 Tagen gesagt hätte, wisst ihr, Brüder, ich glaube, dass wir nicht mehr länger warten müssen. Ich glaube, dass wir unseren Predigtdienst im Glauben annehmen müssen. Wir sollten vorwärts gehen und direkt mit unserem Predigtdienst dort draußen beginnen, genau jetzt. Das ist das Problem bei vielen Predigern. Er bleibt nicht lange genug dort, bis er die Antwort zum Hören bekommt, bis er seinen Auftrag bekommt. Nun gut, wisst ihr, vielleicht gab es noch einen anderen mit dem Namen Philippus, der aufstand und sagte, wisst ihr, ich fühle mich so richtig gut. Schlussendlich haben wir doch die richtige Erkenntnis darüber, was er tun möchte. Das mag so sein, Geschwister. Du magst einen Abschluss in Kunst, einen Doktortitel der Theologie, einen Doktor in Jura oder einen Titel in Wissenschaften haben, aber das bedeutet überhaupt gar nichts. Dein Wissen bedeutet gar nichts. Alle deine Schulungen bedeuten überhaupt gar nichts. Du musst auf die Antworten warten, um zu hören, was Gott gesagt hat. Kein Mann hat ein Recht dazu, das Evangelium zu predigen, ohne dass er zuerst Jesus Christus als Person begegnet ist und nicht irgendeiner Theologie. Nun gut, du weißt, was ich meine, irgend so ein theologischer Titel. Mit einem theologischen Titel hat er kein Recht dazu, diese zu tun, egal wie gut er es erklären kann. Darum geht es nicht. Es ist so wie bei Moses. Er hätte noch den Ägyptern Weisheit beibringen können. Er war der klügste Mann im ganzen Land, aber er musste zu der Konferenz mit Gott kommen. Kein Mann hat das Recht für sich in Anspruch zu nehmen, ein Christ zu sein. Keine Frau, kein Kind und besonders kein Prediger, bis er selber auf diesen geheiligten Boden gekommen ist, auf dem er Gott begegnet. Die ganzen Theologen auf der Welt und alle Ungläubigen auf der Welt können dieses dann nicht von ihm weg erklären, er ist dort gewesen, es ist geschehen, es ist mit ihm geschehen und er weiß, wo er steht. Dort kamen sie zu dem Tag von Pfingsten und wir haben nicht gesehen. Nun, ich bringe nur etwas zum Ausdruck. Wir sehen es nicht dort, wo der Bischof mit seiner Tasche in seiner Hand die Straße heraufkommt und sagt, nun, ich bin vom Herrn geschickt. Ich möchte euch Brüdern die Hände auflegen und euch aussenden. Das ist die 1963er Version davon mit dem Bischof und seinem Mitarbeiterstab. Nun gut, wir denken über sie nach. Lasst uns das einfach mit der gebührenden Betrachtung unserer katholischen Freunde anschauen. Sagen wir einmal, dass ein Priester mit den sogenannten Sterbesakramenten die Straße heraufkommt. Strecke deine Zunge heraus und empfange die Oblate und ich werde den Wein trinken und dann wirst du ein Mitglied. Wenn dieses richtig gewesen wäre, dann wäre es auch von Anfang an so gewesen. Gott ist unendlich, seine Entscheidung ist genau dieselbe wie im Garten Eden. Mit seiner ersten Entscheidung wurde es festgelegt. Nun gut, was haben sie getan? Sie warteten und warteten, sie waren nicht zufrieden. Sie warteten, bis dieses geschah. Und plötzlich kam aus dem Himmel ein Brausen wie von einem daherfahrenden, gewaltigen Winde und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Eine Gruppe von Feiglingen, die sich vor dem Evangelisieren fürchteten, eine Gruppe von Feiglingen, die sich davor fürchteten, den Würdenträgern, den Berühmtheiten der Stadt und den religiösen Kritikern zu begegnen, befand sich jetzt draußen auf der Straße und bezeugte, dass dieses die Wahrheit ist. Das war die Entscheidung Gottes. Ein paar Tage später war Philippus zu den Samaritern hinabgezogen, hatte ihnen gepredigt und sie in den Namen von Jesus Christus getauft, obwohl der Heilige Geist bis jetzt auf niemand von ihnen gefallen war. Deshalb schickten sie nach Petrus und brachten ihn dorthin. Sie wussten, dass sie eine große Freude hatten. Sie waren glücklich und freuten sich und sie hatten eine gewaltige Zeit. Sie erlebten großartige Heilungen und alles Mögliche. Nun, Nazarener, Heiligkeitspilger und Methodistenbrüder, hört her. Heilung allein bringt es nicht. Die Freude allein bringt es nicht. Es geht um das Erlebnis. Es geht um den Heiligen Geist, Christus selbst, der als Person in dich hineinkommt. Sie schickten eine Nachricht und holten Petrus und Johannes, die hinabzogen und ihnen die Hände auflegten. Und dann kam der Heilige Geist auf sie. In der Apostelgeschichte, Kapitel 10, Vers 44, sehen wir Petrus, als er zu den Heiden sprach. Während Petrus diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die ihn hörten, denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott erheben. Dann antwortete Petrus, könnte wohl jemand das Wasser verwehren, da wir sehen, dass auch sie den Heiligen Geist empfangen haben, wie wir im Anfang. Paulus sprach in der Apostelgeschichte Kapitel 19 zu einer Gruppe Baptisten, als er durch die obere Küste von Ephesus kam. Er fand dort gewisse Jünger, sie waren glücklich. Sie hatten dort einen großartigen Baptistenprediger mit dem Namen Apollos. Er war ein bekehrter Anwalt und dieser sagte, dass er durch die Bibel bewies, dass Jesus der Christus war. Aquila und Priscilla waren wie Paulus Zeltmacher. Sie berichteten, unser Bruder Paulus sitzt dort unten im Gefängnis. Ist das nicht ein guter Platz für einen Prediger? Er befand sich im Gefängnis, weil er aus einem Wahrsager einen Teufel ausgetrieben hatte. Er berichtete weiter, dass er im Gefängnis ist und sagte, er wird uns bald besuchen, er wird euch das Wort Gottes noch vollkommener erklären. Und sie hatten so, wie alle guten Baptisten, eine gute Zeit. Sie jauchzten und priesen Gott. Sie hatten Heilungen und Zeichen und so weiter. Aber als Paulus, ein Apostel, vorbeikam und ihnen zuhörte, fragte er, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, nachdem ihr gläubig geworden seid? Sie dachten, dass sie ihn hätten. Seht ihr, seitdem ihr geglaubt habt. Wir denken, dass wir ihn haben, wenn wir glauben. Das ist verkehrt. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, nachdem ihr gläubig geworden seid? Sie antworteten, wir wissen nicht, was es sein soll oder ob es einen gibt. Er fragte, wie wurdet ihr getauft? Sie erwiderten auf Johannes. Er sagte, das gilt jetzt nicht mehr. Ihr müsst noch einmal getauft werden. Deshalb taufte er sie in dem Namen von Jesus Christus, legte ihnen seine Hände auf und der Heilige Geist kam über sie und sie sprachen in Zungen und verherrlichten Gott. Wie? Genauso wie sie es im Anfang taten. Es wurde derselbe Wortlaut verwendet. Wenn ein Arzt eine Medizin verordnet, dann lass es bitte nicht zu, dass einer dieser Kurpfuscher versucht, sie zu verderben. Sie geben dir zu viel Wirkstoff und dann wird es dir nicht helfen. Und wenn sie zu viel Gift hineinmischen, dann wird es dich töten. Mach keinen Unsinn mit der Verordnung Gottes. Führt sie in der Weise aus, wie es bei der Konferenz gewesen ist. Das waren seine Anweisungen. Amen, ich liebe ihn. Das erinnert mich an die Eltern von Jesus. Sie gingen auf das Pfingstfest. Auf dem Weg zurück stellten sie etwas fest. Sie waren 3 oder 4 Tage unterwegs und sie fanden ihn nicht unter der Menge. Sie begannen zu überlegen, so ungefähr ist es auch jetzt wieder. Die Gemeinden beginnen zu überlegen, was ist aus Jesus geworden? Was ist passiert? Wir sind Pfingstler, aber was ist passiert? Wir sind Methodisten, aber was ist geschehen? Was ist aus Jesus geworden? Sie fingen an, unter ihren Verwandten zu suchen. Das ist dasselbe, was wir anfangen zu denken. Was hat Moody gesagt? Was hat Zenke gesagt? Was hat Finney gesagt? Das war ihre Zeit. Wir sind schon wieder weitergegangen. Wenn wir doch nur wieder zurückgehen und dort suchen würden, wie sie es taten. Sie gingen zu ihren Verwandten und sie konnten ihn nicht finden. Sie gingen zu allen ihren Verwandten und den Bischöfen und so weiter. Sie konnten ihn nicht finden. Schlussendlich fanden sie ihn genau dort, wo sie ihn verlassen hatten. Wo hatten sie ihn verlassen? Beim Pfingstfest. Sie mussten den ganzen Weg zurückkehren, dorthin, wo sie ihn verlassen hatten, bevor sie ihn finden konnten. Gemeinde, das ist das, was wir tun müssen, dorthin zurückzukehren, wo wir ihn verlassen haben. Entfernt euch von einigen eurer Überlieferungen. Geht dorthin zurück, wo ihr ihn verlassen habt. Wollt ihr wissen, wo ihr ihn verlassen habt? Beruft eine kleine Bibelkonferenz ein und nehmt kein Blatt vor den Mund und erzählt einfach die Wahrheit. Wir wollen jetzt so lange warten, bis wir sehen, wie es gewesen ist. Keine Bischöfe, gar nichts, nur der Heilige Geist sollte die Gemeinde führen. Das ist der einzige Führer, den wir haben, der Heilige Geist. Und er führt in Übereinstimmung mit dem Wort. Wenn du behauptest, nun gut, ich habe den Heiligen Geist und du streitest das Wort ab, dann war es nicht der Heilige Geist, weil der Heilige Geist die Bibel geschrieben hat. Richtig. Deshalb ist es nicht der Heilige Geist. Hört her, während ich schließe. Was tun sie auf den Weltkonferenzen? Sie essen miteinander, sie reden miteinander, sie streiten miteinander. Bei einer Weltkonferenz lügen sie einander ein, bei einer Konferenz der Welt, der Länder. Aber was geschieht, wenn Gott eine Konferenz einberuft? Was geschieht dann? Sie treffen einander, sie speisen nicht, sondern sie fasten. Sie streiten nicht, sondern sie beten. Sie warten, bis sie die Anordnungen bekommen und gehen dann vorwärts. Das ist es, was die Gemeinde heutzutage benötigt, ein Vorwärtsgehen und die Anordnung zu bekommen. Du fragst, wie kann ich die Anordnungen finden? Hier sind sie. Dieses hier sind die Anordnungen. Wie kannst du das wissen, Bruder Branham? Durch die Weise, wie Gott die erste Erlösung durch das Blut eingerichtet hat. Wenn Gott eine Entscheidung trifft, dann wird er das niemals ändern. Das ist der Grund dafür, dass du deine Seele auf diese Bibel setzen kannst, auf jeden Abschnitt, der sie zum Ausdruck bringt, weil sie das Wort Gottes ist. Gott ist unendlich, er kann nicht sagen, nun gut, ich bin vor 2000 Jahren missverstanden worden. Gott ist ewig, er hatte nie einen Anfang, er wird nie enden. Die einzige Weise, wie du jemals wie er werden kannst, ist ein Teil von ihm zu werden. An dem Tag zu Pfingsten, diese gewaltige Feuersäule, die Israel gefolgt war oder Israel ihr durch die Wüste folgte, seht ihr, diese gewaltige Feuersäule war Gott, der Engel des Bundes, Jesus Christus. Moses achtete die Schande für Christus größer als die Reichtümer Ägyptens und deshalb gab er Ägypten auf und folgte Christus. Hebräer 11, 26, der Übersetzer. Achtet darauf, was Gott an dem Tag von Pfingsten gemacht hat. Er nahm die große Feuersäule und teilte sie auf. Das war er selbst. Zungen aus Feuer, zerteilte Zungen. Zungenpaare kamen herab, zerteilte Zungen und setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Oh, wie sollten wir uns schämen, zuzulassen, dass unsere Organisationen uns trennen. Und das, obwohl Gott sich selbst unter uns aufgeteilt hat, damit wir eins sein sollen. Dadurch werden alle Menschen erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Hört ihr das, Bruder und Schwester? Gott teilte sich selbst auf. Wir sind niemals voneinander getrennt, weil wir Teile von Gott sind. Lasst nur dieses Feuer zu jenem Feuer kommen. Und nach einer Weile werdet ihr feststellen, dass es in Bewegung kommt. Es ist durch Luther, Wesley und Pfingsten immer weiter heraufgekommen. Wir sehen, dass die Pyramide an einem dieser Tage gekrönt wird. Wisst ihr, die Pyramide wurde nie gekrönt. Die Pyramide auf der Rückseite eures Dollarscheins. Es heißt dort das große Siegel. Wie in Amerika. Hier auf dieser Seite ist das amerikanische Siegel. Aber warum heißt es dort das große Siegel? Dasjenige, welches Henoch anfertigte. Es kommt jetzt keine Pyramidenlehre, weil ich nicht an dieses Zeug glaube. Aber sie haben die Pyramide nie gekrönt. Warum? Der Schlussstein wurde verworfen. Aber eines Tages wird dieser wiederkommen. Preis sei dem Herrn und seht, ich bin in dieser Pyramide gewesen. Die Steine sind so genau zugehauen, dass du nicht einmal eine Rasierklinge dazwischen bekommst. Es gibt keinen Mörtel dazwischen. Sie ist so genau zusammengesetzt, als ob es sich jedes Mal um denselben Stein handeln würde. Und wenn diese Gemeinde in das vollkommene Bild von Jesus Christus hineingeschliffen wird, dann wird er kommen. Er wird alle Heiligen auferwecken, wenn er kommt, und sie mit sich nehmen. Die Gemeinde des lebendigen Gottes wird hinaufgenommen werden. Aber wir werden nicht so wie Eva sein, Geschwister, sodass der eine dieses und der andere jenes hat. Sonst wäre es ein beeinträchtigter Leib. Es wird Wort auf Wort sein, so wie Gott es gesagt hat. Ihr fragt Bruder Branham, was hat er danach gesagt? Das hast du uns nie erzählt. In Ordnung. Petrus hat davon gesprochen, als sie es wissen wollten. Wie kommen wir dort hinein? Was ist geschehen? Dann hat er uns die Anordnung dafür gegeben. Nun, wenn er gesagt hätte, schüttelt einander die Hände und schließt euch der Gemeinde an, dann hätte das gegolten. Und wenn er gesagt hätte, stelle dich auf den Kopf, dann hätte das gegolten. Wenn er gesagt hätte, wir werden uns einen großen Mann besorgen, ein großes Zentrum schaffen und einen großartigen Papst und dieses und jenes Gewaltiges, dann wäre das die richtige Weise dafür gewesen. Aber was hat er gesagt? Ein jeder von euch tue Buße und lasst euch taufen in dem Namen von Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, denn die Verheißung gilt euch und euren Kindern und denen, die in der Ferne sind, so viele irgend unser Herr, unser Gott herzurufen wird. Apostelgeschichte 2, 38, 39, der Übersetzer. Solange Gott ruft, muss es immer dieselbe Verordnung sein, nicht ein Händeschütteln und keine Wiederholung eines Glaubensbekenntnisses, sondern durch den Heiligen Geist in den Leib von Jesus Christus hineingetauft werden. Das ist die Weise, wie die christliche Gemeinde geführt werden soll. Nicht durch Glaubensbekenntnisse, nicht durch Denominationen, nicht durch Bildung, nicht durch Theologie, sondern durch die Taufe mit dem Heiligen Geist, um Männer und Frauen zu führen. Und er wird euch niemals von dem Worte Gottes hinwegführen. Er wird euch direkt zu dem Wort Gottes führen, weil der Mensch nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort leben soll, welches aus dem Mund Gottes ausgeht. Habt ihr noch etwa 2, 3, 4 oder mehr Minuten Zeit? Die Versammlung sagt Amen. Ich habe noch eine Konferenz für euch, die ich gerne nennen möchte. Ich habe mir hier das aufgeschrieben. Es heißt hier nur Apostelgeschichte Kapitel 4. Ich weiß, was es bedeutet. Es geht um Apostelgeschichte Kapitel 4, als die Jünger anfingen zu predigen und die Gemeinden begannen, es zu kritisieren. Sie versuchten ihnen, die Gemeinden sagen, jetzt wartet mal einen Moment, ihr könnt vorwärts gehen und eure Wunder vollbringen, ihr könnt alles dieses tun, aber predigt nicht mehr in dem Namen von Jesus Christus. Sie schlugen sie, bis sie voller Striemen waren und alles mögliche andere. Was haben sie dann gemacht? Da musste etwas geschehen, es war ihnen verboten worden. Das Gesetz sagte, dass sie nicht mehr auf diese Weise predigen durften. O Bruder, ich wünschte, ich hätte ein wenig mehr Zeit. Die Zeit kommt, in der du entweder deine Organisation in den Weltkirchenrat integrieren musst oder du musst. Wenn du dieses tust, dann nimmst du das Mahlzeichen des Tieres an und dann bekommst du so eine Macht, wie es in Rom gewesen ist. Und wenn du es nicht tust, dann wirst du alleine stehen als unabhängige Gemeinde. Und wenn du das machst, dann wird das Mahlzeichen des Tieres deine Türen schließen und dir wird alles verboten werden. Dann wirst du eine Konferenz benötigen. Seht ihr? Sie haben uns gesagt, dass wir es nicht länger tun dürfen. Wir dürfen nicht mehr in dem Namen von Jesus predigen. Lasst uns Gott suchen und herausfinden, ob wir es können oder nicht. Deshalb gingen sie hinauf und hielten eine Konferenz ab. Oh, 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 oh. Entschuldigt bitte. Heute Morgen benötigen wir das genauso. Der Apostel fragte, ist es besser für uns, den Menschen zu gehorchen oder Gott? Sie hielten eine Konferenz über das ab, was wir heute Morgen bekommen haben. Sie standen auf und gaben bekannt, die Gemeinde sagt uns, dass wir nicht mehr predigen dürfen, es sei denn, dass wir uns ihrer Gruppe anschließen und so weiter. Wir dürfen diesen Prediger nicht mehr haben, es sei denn, dass die Organisation es gestattet. Egal wie gesalbt er ist, müssen wir dieses und jenes tun. Ihr wisst, wie das bei jeder Gruppe und so weiter ist. Was sollen wir tun? Sie hatten eine Konferenz. Sie gingen auf die Knie und begannen zu beten. Das war eine Apostelgeschichte Kapitel 4 Konferenz. Als sie das taten, sagten alle einstimmig, Herr, warum sannen eitles die Völker und warum toben die Nationen und sannen die Völker eitles? Strecke deine Hand deines heiligen Sohnes Jesus aus, um die Kranken zu heilen. Uns ist es verboten worden, dieses zu tun und sie alle beten einmütig. Manche Leute reden und kritisieren uns dafür, dass jeder von uns zur gleichen Zeit betet. Wie gerne würden wir in dieser Gruppe gewesen sein? Alle waren einmütig. Jemand fragte, wie kann Gott jemals so etwas hören? Wie denkst du, wie viele Gebete er sowieso zur gleichen Zeit hört? Du vergisst, dass er nicht begrenzt ist. Er ist unendlich. Seht ihr, die Bibel berichtet, als sie alle einmütig beteten, wurde das Gebäude erschüttert, wo sie miteinander saßen. Amen. Die Antworten kamen zurück und sie gingen vorwärts und verkündigten überall Jesus Christus und Gott wirkte mit ihnen und bestätigte das Wort. Das war die Konferenz von Apostelgeschichte Kapitel 4. Oh Bruder, nur eine Minute, es gibt noch eine andere Konferenz. Ihr mögt nicht einer dieser Konferenzen beigewohnt haben. Ihr mögt auch nicht einer dieser Weltkonferenzen beigewohnt haben. Aber denkt daran, wenn ihr es vielleicht nicht getan habt, dass es eine Konferenz gibt, von welcher ich jetzt spreche, der ihr beiwohnen werdet. Mich stört es nicht, wer du bist, aber dieser wirst du beiwohnen. Dieses Mal magst du noch entschuldigt werden, aber von jetzt an wirst du es nicht mehr. Das ist die Konferenz beim Gericht. Das stimmt. Du wirst dort sein, jeder von uns. Wir werden Rechenschaft abgeben für das, was wir getan oder auf dieser Erde gesagt haben. Das ist eine Konferenz, der du beiwohnen wirst. Denke jedes Mal daran, wenn du eine Sirene auf der Straße hörst, dass sie ein Zeichen für dich ist. Du wirst nicht mehr lange hier sein. Wenn du das graue Haar kommen siehst, das Einfallen deiner Schulter, wenn du ein Krankenhaus siehst, einen Friedhof, was ist dann? Ein Zeugnis dafür, dass du nicht für immer hier bist und dass du dich auf diese Konferenz zu bewegst. Wir alle werden dort sein. Wir werden die Verantwortung für das ablegen müssen, was wir mit Jesus Christus getan haben. Stimmt das? Die Versammlung sagt Amen. Und wer ist Jesus Christus? Das Wort. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Jesus Christus, derselbe gestern, heute und für immer. Gott wirkt in drei Heilsabschnitten. Aus dem Grund sprach er davon, ihn, Vater, Sohn und Heiliger Geist zu nennen. Seht ihr das? Es sind nicht drei verschiedene Götter. Da haben wir es, wo ihr durcheinander kommt. Es sind keine drei verschiedenen Götter. Es ist ein Gott in drei verschiedenen Sichtbarwerdungen. Seht ihr, von dem einen Gott, wir haben nur einen Gott. Wir sind keine Heiden. Versteht ihr? Wir haben einen Gott, aber drei Sichtbarwerdungen. Aus dem Grund, sagte Matthäus, tauft sie in dem Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, weil es einer war. Derselbe Gott, der im Alten Testament da war, war derselbe Gott, der sichtbar wurde und derselbe Gott, der heute hier ist. Jesus Christus ist derselbe, für welchen Moses die Welt in Ägypten aufgab. Es ist derselbe, der heutzutage hier ist und derselbe eine, der für immer da sein wird. Jesus Christus, er ist das Wort. Amen. Gott muss die Gemeinde durch irgendetwas richten. Gott muss die Welt durch irgendeine Richtlinie richten. Glaubt ihr das? Die Versammlung sagt Amen. Nun gut. Wenn er sie durch eine Gemeinde richten würde, welche Gemeinde? Wenn er sie durch die römisch-katholische richten würde, dann ist die griechische verloren. Wenn er sie durch die griechische richten würde, dann wäre die römische verloren. Wenn er sie durch die Methodisten richten würde, dann sind die Baptisten verloren. Wenn er sie durch die Baptisten richten würde, dann wären die Methodisten verloren und umgekehrt genauso. Wenn er sie durch die Einheitsleute richten würde, dann wären die Zweiheitsleute verloren. Und wenn er sie durch die Zweiheitsleute richten würde, dann wären die Dreieinigkeitsleute verloren. Wenn er sie durch die Dreieinigkeitsleute richten würde, dann wären die anderen beiden verloren. Da habt ihr es. Was ist das dann, Geschwister? Es ist ganz viel Unsinn. Gott muss einen Maßstab haben. Wenn ich mich einer Gemeinde anschließen müsste, welcher sollte ich mich dann anschließen? Es gibt nur eine einzige und der kann man sich nicht anschließen. Ich bin seit 54 Jahren in der Branham-Familie. Ich habe mich dieser Familie nie angeschlossen. Ich wurde als Branham geboren. Ich bin ein Branham, weil mein Vater ein Branham ist. Und ich bin ein Christ, weil mein Vater Gott ist. Amen. Wir sind auf dieser Grundlage Christen. Wir sind Christen, wir wurden durch seinen Geist geboren. Und durch den Geist meines Vaters in mir habe ich die Eigenschaften Gottes in mir und sie entfalten sich selbst genauso, wie sie es in seinem Sohn Jesus Christus taten. Da seht ihr es. Auf diesem Felsen baue ich meine Gemeinde. Nicht Fleisch und Blut haben es dir geoffenbart, sondern mein Vater, der im Himmel ist, hat es offenbart. Auf diesen Felsen baue ich meine Gemeinde. Wenn Gott die Welt durch die katholische Kirche richten würde, dann sind die Protestanten verloren. Wenn er sie durch die Protestanten richtet, welche davon? Wenn er sie durch die katholische Kirche richtet würde, dann gibt es dort viele verschiedene Richtungen der katholischen Kirche. Und welche davon würde es dann sein? Ihr seht, dass eine Person also völlig verwirrt sein würde. Du wüsstest nicht, was du tun solltest. Aber hier haben wir das, wodurch Gott sie richten wird, durch sein Wort. Das ist die Richtschnur. Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort wird nie vergehen. Matthäus 24, 35, der Übersetzer. Darauf nehme ich meinen Stand ein. Jeder andere Boden ist sinkender Sand. Jeder andere Boden ist sinkender Sand. Auf Christus. Dem festen Felsen stehe ich, jeder andere Boden ist sinkender Sand. Ich bin davon abhängig. Ich vertraue nicht auf das, was ich bin. Ich vertraue auf das, was er ist. Ich kann nicht in den Himmel kommen, denn Jesus sagte, dass ich vollkommen sein muss, um dorthin zu kommen. Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Matthäus 5, 48, der Übersetzer. Wie kannst du das werden? Aber wenn du, schau nicht auf dich, sondern auf dein Opfer. Nun gut, wenn wir in den Zeiten des Alten Testamentes ein kleiner Esel geboren wurde, der Hängeohren und X-Beine hatte und schielte, nun, dann wusste er, dass er totgeschlagen würde. Er taugt zu nix. Aber die Mutter konnte ihm sagen, mein Junge, du hast ein Geburtsrecht, mit dem du geboren wurdest. Obwohl du so geboren wurdest, wirst du leben. Aber derjenige, der an deiner Stelle sterben wird, muss ein vollkommenes Lamm sein und muss geopfert werden, damit du leben kannst. Sie werden dem Pferd das Genick brechen, wenn es zu nichts taugt. Aber seht ihr, ein vollkommenes Lamm muss an seiner Stelle sterben, damit er leben kann. Wenn du sagst, dass du nicht gut bist oder ich bin nicht würdig, geheilt zu werden, Bruder Branham, ich bin nicht würdig, zu Christus zu kommen, dann schau nicht auf dich selbst, schau auf dein Opfer. Ich bin nicht gut, es gibt nichts Gutes in mir, nicht einmal einen Gedanken. Es gibt nichts Gutes in dir. Es gibt niemanden von uns, der nicht die Hölle verdient hätte. Das stimmt ganz genau. Aber oh, schau darauf, was da steht, um uns zu vertreten. Schau darauf, was da steht, um uns zu vertreten, haben wir sein Leben in Buchstabenform und es versucht, in uns sichtbar zu werden. Und dann lehnen wir es wegen irgendeinem unbedeutenden Glaubensbekenntnis ab. Oh, wir brauchen eine Konferenz, ja. Aus dem Grund kann ich auf die Plattform gehen, ohne Furcht zu haben, dass irgendetwas passieren wird oder etwas auf diese Weise geschehen oder auf jene Weise geschehen wird oder dass es versagen wird oder dass etwas verkehrt läuft. Nein, ich schaue auf mein Opfer. Billy, was hast du diese Woche angestellt? Ich habe in einer Stunde genug getan oder gesagt, um sterben zu müssen. Ich bin von Anfang an ein Sünder, aber ich schaue auf den, der mir die Verheißung gegeben hat. Ich schaue auf den, der gesagt hat, fürchte dich nicht, nimm deinen Stand ein. Für diesen Zweck bist du geboren worden. Ich habe dich für diese Absicht aufwachsen lassen. Dann können mich selbst alle Teufel der Hölle nicht davon abbringen. Ich stehe dort auf Christus, diesem Felsen. Erinnert sich irgendjemand von euch an Paul Rader? Er war ein großer Kämpfer Gottes. Ich war noch ein junger Mann und saß zu seinen Füßen. Er starb vor nicht langer Zeit hier drüben in Kalifornien. Als er im Sterben lag, er und sein Bruder Lukas klebten immer zusammen, so wie mein Sohn und ich hier. Sie gingen immer Hand in Hand zusammen, so wie Bruder und Bruder oder wie Vater und Sohn. Und Paul war an das Ende seines Weges gekommen. Das Moody Bible Institute schickte ein kleines Gesangsquartett dorthin, um zu singen. Sie hatten alle Rollläden und Jalousien im Krankenhaus zugemacht. Aber wisst ihr, Paul hatte einen Sinn für Humor. Er schaute sich dieses kleine Gesangsquartett an. Sie sangen, näher mein Gott zu dir. Er sagte, wer stirbt denn hier, ich oder ihr? Zieht diese Vorhänge zurück und singt man ein paar gute, alte, schwungvolle Evangeliumslieder. Und sie begannen zu singen, dort unten am Kreuz, wo mein Erretter starb. Dort unten schrie ich, um von der Sünde gereinigt zu werden. Dort wurde das Blut an meinem Herzen angewendet. Ehre sei dem Herrn. Er sagte, das klingt besser. Wo ist Lukas? Derjenige, der immer noch mit mir durch dick und dünn gegangen ist. Dieser konnte seinen Bruder nicht sterben sehen. Er befand sich im Zimmer nebenan. Sie gingen hin und holten ihn. Paul streckte seine große Hand zu Lukas hin und Lukas hielt seine Hand fest. Die Tränen liefen ihm über seine Wangen. Er sagte, Lukas, denke daran, dass wir lange Zeit miteinander verbracht haben. Wir sind durch viele Dornen und durch viele Schwierigkeiten gegangen. Aber denke daran, dass ich in 5 Minuten von jetzt an in der Gegenwart von Jesus Christus stehe, gekleidet in seine Gerechtigkeit. Darum geht es. Paul hat mir Folgendes erzählt. Er erzählte davon, als er noch ein junger Mann war. Er kam aus Oregon. Er war ein Holzfäller und fällte Bäume. Er erzählte, als er dort auf einer der Inseln war. Ich habe vergessen, wo es war. Es war in Südamerika. Er missionierte dort. Er bekam Schwarzfieber. Oh, ihr wisst, was das ist. Das bedeutet direkt den Tod. Er war weit zurück im Dschungel. Es sind viele Kilometer, bis man zu einem Arzt kommt. Wie ihr wisst, glaubte Paul sehr an göttliche Heilung. Er erzählte es seiner Frau und ein paar fuhren los, um einen Arzt zu holen. Er sagte, das nützt überhaupt nicht. Solange lebe ich sowieso nicht mehr. Er sagte, Liebling, knie dich hier an der Seite des Bettes nieder und rede zu unserem Arzt. Lass uns ihn auf den Schauplatz rufen. So begann seine Frau zu beten, Gott, lass meinen geliebten Ehemann nicht sterben. Er ist für dich hier auf den Missionsfeldern. Lass ihn nicht sterben. Das Fieber tobte. Er war fast nicht mehr bei Besinnung. Es war nur noch ein Wegsacken und ein Wieder-zu-sich-Kommen. Er sagte, Liebling, es wird dunkler und dunkler. Ich kann es nicht mehr länger aushalten, nur noch ein bisschen. Liebling, bete einfach weiter. Und er fiel ins Koma. Er erzählte später, dass er einen Traum hatte. Er erzählte, dass er wieder als junger Mann in Oregon war. Er sagte, dass er dort einen Boss in dem Holzfällerlager hatte, der ihm sagte, Paul, geh dort auf den Hügel hinauf und fälle mir einen Baum einer bestimmten Größe und bring ihn mir. Er antwortete, in Ordnung, Boss. Er ging auf den Hügel hinauf und erzählte, dass er nur diese Axt sehen konnte. Wisst ihr, je weiter man in den Norden kommt, desto weicher wird das Holz. Je weiter südlich, desto härter wird das Holz, dasselbe Holz. Deshalb ging er dort hinauf. Er sagte, dass er die Schneide von der Axt richtig tief in den Baum hineingehen sah, als er den Baum fällte. Er rieb sie ab und machte den Stiel noch einmal fest. Dann hieb er die Axt in den Baumstamm, in dem Stamm des Baumes, in dem dickeren Teil davon. Dann presste er seine Knie zusammen, um ihn hochzuheben. Er erzählte, dass er ein starker Mann war. Ihr wisst, wie Paul gewesen ist. Ein kleiner, starker Mann. So fing er an, den Baumstamm hochzuheben. Er schaffte es nicht, ihn hochzuheben. Er sagte, ich kämpfte und versuchte. Ich fühlte mich so, ich musste diesen Stamm zu meinem Boss dort unten bringen. Ich konnte ihn einfach nicht hochheben. Ich kämpfte, zerrte und zerrte und zog, bis meine Kraft fast am Ende war. Ich setzte mich, lehnte mich einfach an den Baum und dachte, ich bin so abgekämpft, ich kann mich nicht einmal mehr bewegen. Er sagte, dann hörte ich auf einmal die lieblichste Stimme, die ich je gehört hatte. Es war mein Boss. Er sagte, Paul, warum mühst du dich damit so ab? Er antwortete, Boss, ich kann ihn einfach nicht hochheben, er ist zu groß. Die Last ist zu groß für mich zum Tragen. Ich kann damit nicht mehr weitergehen. Er sagte, Paul, da ist ein Fluss, der direkt neben dir verläuft. Warum wirfst du ihn nicht einfach in den Fluss, springst darauf und fährst einfach damit auf den Stromschnellen? Er kommt direkt im Lager an. Er antwortete, daran habe ich gar nicht gedacht. Als er ihn dann in die Stromschnellen warf, schaute er zurück. Sein Boss war Jesus und er erzählte, wie er auf den Stamm sprang und über die Stromschwellen hinunterfuhr. Das Wasser spritzte und er rief, ich fahre darauf, ich fahre darauf, ich fahre darauf. Und er erzählte, dass er zu sich kam und dass er direkt mitten im Flur stand. Er warf beide Arme in die Luft und rief, ich fahre darauf, ich fahre darauf, ich fahre darauf. Nichts kann ich in meinen Armen bringen, ich klammere mich einfach nur an dein Wort. Bruder, Schwester, es gibt keine gute Sache in irgendeinem Menschen, es gibt keine gute Sache in irgendetwas anderem als nur in Jesus Christus. Ich fahre heute Morgen auf jeder Verheißung hier. Eines Tages erwarte ich, aufgrund des vergossenen Blutes des Herrn Jesus Christus, in seine Gegenwart zu fahren. Lasst uns unsere Häupter beugen. Ich fahre darauf, ich fahre darauf, nicht auf meiner Verbindung, nicht auf meiner Denomination, nicht auf meiner Selbstgerechtigkeit, sondern ich fahre auf dem Wort Gottes. Ich glaube, dass ich ihn eines Tages aufgrund des gerechten Blutes von Jesus Christus sehen werde. Ich werde verwandelt werden und seinem eigenen verherrlichten Leib ähnlich sein. Ich werde in seinem Bild erscheinen. Ich werde ihn sehen, wie er ist. Während ich die Jahre an mir vorbeigehen sehe und mein weniges Haar, welches ich habe, grau wird und meine Schultern einfallen, weiß ich, dass ich nicht mehr lange lebe. Etwas über 30 Jahre stand ich hinter dem Pult. Ich wünschte nur, dass ich tausende Leben hätte, die ich für ihn geben könnte und wünschte nur, dass ich dieses hätte. Ich liebe sein Volk. Auf was vertraust du heute Morgen? Auf irgendeine gute Arbeit, die du getan hast? Auf irgendeine Gemeinde, der du angehörst? Stehst du wirklich auf Gottes Wort? Hast du wirklich das Erlebnis gemacht? Hast du dieses gehört? Hattest du eine persönliche Konferenz mit Gott? Und die Antworten kamen so zurück wie an dem Tag zu Pfingsten. Nicht irgendein Ersatz, nicht ein Händeschütteln, nicht irgendein geistiges Glaubensbekenntnis, sondern das Feuer des Heiligen Geistes, das in dein Leben kam, welches alles verändert hat, was du tust und was du sagst. Wenn ihr dieses nicht hattet, möchtet ihr dann eure Hände erheben und einfach sprechen, bete für mich, Bruder Branham. Ich bin kein Gott segne dich, Gott segne dich. Oh, so viele Hände. Wie steht es mit euch Pfingstern? Einige von euch wissen, dass ihr nur traditionsgemäß zur Gemeinde geht. Ihr liebt die Musik. Ihr könntet wie ein Pfingstler handeln, aber tatsächlich wisst ihr in der Tiefe eures Herzens, dass da etwas fehlt. Ihr erkennt, dass da etwas fehlt. Möchtet ihr es heute Morgen an diesem Frühstückstisch wirklich? Wisst ihr, ich mag euch vielleicht nie mehr bei einem anderen Frühstück wiedersehen, aber ich möchte euch bei dem Abendmahl sehen, wenn alles vorüber ist. Wenn du nie dieses Erlebnis hattest, möchtest du dann deine Hand erheben und sprechen? Bete für mich, Bruder Branham. Ich möchte jetzt... Gott segne dich, das ist gut. Du fragst, bedeutet das Erheben meiner Hand irgendetwas? Wenn du es wirklich so meinst, dann ja, er wird dich sehen. Nun, ihr glaubt mir, dass ich sein Diener bin. Viele Menschen haben mich einen Propheten genannt. Ich nehme nicht in Anspruch, ein Prophet zu sein. Nein, aber wenn ihr glaubt, dass Gott zu mir redet, dann hört mir jetzt zu. Wenn du aufrichtig deine Hand erhebst und das glaubst, dann beobachte, was mit dir geschieht. Nun, wenn er mich wissen lassen wird, was in deinem Herzen ist, wenn er mir sagen kann, um was du gebetet hast, als du dein Zuhause verlassen hast, um was du getan hast, die Worte, die du gesagt hast, was du in deinem Leben getan hast, wer du bist, wo du herkommst, um was hiernach mit dir geschehen wird und es eintrifft, dann spricht er jetzt tatsächlich zu mir. Lasst mich dieses heute Morgen zu einer Konferenz machen. Wie steht es damit? Methodisten, Baptisten, Presbyterianer, Pfingstler, Einheitsleute, Zweiheitsleute und oh, Gemeinde Gottes, Assemblies Gottes, was immer ihr seid. Lasst uns einfach eine Konferenz haben. Lasst uns sehen, ob wir nicht einer für den anderen ein wenig mehr Liebe brauchen. Lasst uns feststellen, ob dieses nicht die Sache heilen wird, wenn wir nur einer für den anderen ein wenig mehr Liebe und mehr Achtung haben. Wollt ihr das? In Ordnung. Lasst uns so eine Konferenz wie in Apostelgeschichte Kapitel 4 haben. Bekennet alles, was ihr verkehrt gemacht habt. Direkt am Tisch, wo ihr euch befindet, an diesem Altar, an dem wir um den Segen gebetet haben, am Familienaltar, an dem Tisch, an dem ihr Gott für das tägliche Brot gedankt habt. Denkt daran, wenn ihr esst, weil ihr esst, musste etwas sterben, damit ihr körperlich leben könnt. Habt ihr das gewusst? Wenn ihr Fleisch esst, dann starb ein Tier dafür. Wenn ihr Brot esst, dann starb der Weizen dafür. Wenn ihr Gemüse esst, dann starb das Gemüse dafür. Es ist eine Form des Lebens. Die einzige Weise, wie ihr körperlich leben könnt, ist, dass etwas sterben muss. Nur so könnt ihr körperlich leben. Geht es nicht einfach um die Sache, Freunde, euch zu zeigen, dass Feigenblätter und menschengemachte Ideen nicht funktionieren? Etwas musste sterben, damit ihr ewig leben könnt. Etwas musste sterben, keine Gemeinde und auch nicht du, es ist Christus, der für euch starb. Nehmt es jetzt an, wollt ihr das tun, behaltet das jetzt in eurem Herzen, was ihr benötigt, während wir unsere Häupter beugen. Möge Gott euch segnen, bis wir uns wiedersehen. Himmlischer Vater, ich habe diese liebliche Versammlung von Leuten aufgehalten. Ich weiß nicht warum, du weißt es. Diese könnten vielleicht das letzte Mal sein. Zum einen könntest du kommen, bevor es Nacht wird. Du könntest kommen, bevor ich wiederkomme. Aber eine Sache ist sicher, dass du kommst. Ich könnte sterben. Vielleicht muss ich die Erde verlassen. Hier drinnen sind viele Menschen. Wenn ich von heute an in einem Jahr wiederkomme, dann gibt es zweifellos Menschen, die dann nicht mehr da sind, die bis dahin gestorben sind. Herr, dieses ist das letzte Mal, dass wir uns begegnen. Wir wissen, dass es für einige von uns hier die letzte Versammlung hier auf Erden ist. Das nächste Mal werde ich Ihnen dort beim Gericht begegnen. Ich werde mich für das verantworten müssen, was ich Ihnen heute Morgen als Prediger gesagt habe. Ich habe Sie auf dieses Wort hingewiesen, Vater. Das ist alles, was ich tun kann. Es gibt jetzt viele Leute, die hier in dieser Konferenz von heute Morgen gesagt haben, dass sie es mit dir besprechen möchten. Sie tun es gerade jetzt, Herr. Sie hatten ihre Hände erhoben. Sie bezeugen es, dass sie es müde sind, Herr. Sie sind schwach. Sie wissen, dass die Weltkonferenzen am Ende sind. Es gibt keine Hoffnungen mehr. Wir können nichts aufbauen. Herr, alle Länder haben Atom, Wasserstoff und Giftbomben, Astronauten und alles Mögliche. Die ganze Welt bebt und ist erschüttert. Sie wird bald gereinigt werden und für ein großes tausendjähriges Reich bereit gemacht. Sie wird so erschüttert werden, dass sie in Stücke gerissen wird. Sie taumelt jetzt wie ein betrunkener Mann, der um Mitternacht in der Dunkelheit nach Hause stolpert. Sie weiß nicht, was aus ihr wird. O Vater, aber dort gibt es eine Grundlage. Es gibt eine Gewissheit, denn wir haben ein unerschütterliches Königreich empfangen. Vater, ich bete darum, dass jeder Einzelne sich heute Morgen beeilt, in dieses Königreich zu Christus Jesus hineinzukommen. Vater, segne sie, während sie ihre Häupter und ihre Herzen gebeugt halten. Sie warten jetzt auf die Antwort. Wir befinden uns in einer Konferenz. Vater, sende gerade jetzt die Antwort für jeden Einzelnen herab. Ein paar von ihnen brauchen Errettung. Für manche ist es das erste Mal. Sie sind gerade dabei, ihr Glaubensbekenntnis aufzugeben. Sie wollen es in der Weise erleben, wie es das erste Mal herabgekommen ist. Sie möchten deine Entscheidung hören, nicht die Entscheidung der Gemeinde und nicht die Entscheidung irgendeines Glaubensbekenntnisses, sondern die Entscheidung der Bibel, die Entscheidung, welche Gott in der Apostelgeschichte Kapitel 2 getroffen hat, als er den Heiligen Geist und das Feuer zu der Gemeinde geschickt hat. Das war seine Entscheidung dazu, wie die Gemeinde leben muss und was sie tun müssen. Wir sollten alles beilegen, Vater, denn wir warten auf diese Entscheidung. O Herr, sende deine Kraft gerade jetzt und taufe jeden Einzelnen, während wir unsere Häupter gebeugt haben. Sie waren in einem Obersaal, sie waren alle einmütig, als der Heilige Geist herabkam, welcher von unserem Herrn verheißen war. Das ist sein Wort, seine Verheißung. O Herr, sende deine Kraft gerade jetzt. Betet jetzt. O Herr, sende deine Kraft gerade jetzt. O Herr, sende deine Kraft gerade jetzt und taufe jedermann. O Herr, sende deine Kraft gerade jetzt. Ich sehe, dass Prediger zu den Menschen um die Tische herumgehen, um mit ihnen zu beten. Das ist richtig. Die Kraft ist, denk nur nicht, dass wir nur hier stehen und reden. Er ist hier. O Herr, schau nicht auf jemanden anderen. Schließe deine Augen und schaue durch Glauben zu ihm. Taufe jedermann. Denke daran, sie waren in einem Obersaal, sie waren alle einmütig, als der Heilige Geist herabkam, welcher von unserem Herrn verheißen war. Hier haben wir jetzt die ganzen verschiedenen Glaubensbekenntnisse und sie sind jetzt dennoch einmütig. Glaubt jetzt, o Herr, sende deine Kraft. Schaut doch darauf, wie er diese Woche zu uns gekommen ist. Hier ist er, gerade jetzt. Denkt direkt an eurer Seite, wenn ihr es nur glauben könnt, und taufe jedermann. O Herr, sende deine Kraft gerade jetzt. O Herr, sende deine, Herr, ich gebe dir mein Herz, ich gebe dir alles, hier ist meine Hand. Ich weihe mich gerade jetzt selber dir, sende deine Kraft gerade jetzt über mich und taufe jedermann. Noch einmal, O Herr, singt es, bis es für euch zu einer Wirklichkeit wird. Versteht ihr? Schließt jetzt eure Augen und schließt euer Herz aller Torheit und allem Äußeren gegenüber. Gerade jetzt. O Herr, sende deine Kraft gerade jetzt und taufe jedermann. O Herr, sende deine Kraft gerade jetzt. O, betet jetzt, bittet ihn darum. Die Kraft gerade jetzt. O, bekennt eure Fehler. Herr, sende deine Kraft gerade jetzt und taufe jedermann. Vater, ich bete darum, dass du jedes Herz reinigst. Wir bekennen unsere Sünden. Wir bekennen unsere Fehler. Herr, wir sind verkehrt gewesen. Wir alle zusammen, wir sind alle schuldig. Wir haben die Herrlichkeit Gottes verpasst. O Gott, möchtest du bitte mit Barmherzigkeit und mit Mitleid auf uns schauen, Herr. Wir sind bedürftige Menschen. Wir sehen die Erfüllung des Kommens des Herrn. Er tritt die Kälte, in welcher die Trauben des Zornes aufbewahrt sind. Er hat mit seinem schrecklich schnellen Schwert die verhängnisvollen Blitze gelöst. Seine Wahrheit, die Bibel, marschiert vorwärts und marschiert vorwärts. Sie marschiert über die Glaubensbekenntnisse hinweg. Sie marschiert über die Denominationen hinweg. Sie marschiert über alles hinweg. Deine Wahrheit marschiert weiter vorwärts. Sende deine Kraft gerade jetzt, o Herr. Sende deine Kraft gerade jetzt, o Herr, sende deine Kraft gerade jetzt und taufe jedermann. O Herr, sende deine Kraft gerade, ich glaube es, Herr, ich glaube es. O Herr, sende deine Kraft gerade jetzt. O Herr, sende deine Kraft gerade jetzt und taufe jedermann. Betet, während die Musik weiterspielt. Nun, wenn ihr euer Herz ganz und gar gereinigt habt und alles bekannt geworden ist und ihr es wirklich auf den Altar gelegt habt, dann ist er jetzt der Hohepriester eures Bekenntnisses. Er kann euch nur helfen, nur dann helfen, wenn ihr es glaubt. Wenn ihr eure Sünden bekannt habt, wenn ihr eure Fehler bekannt habt, wenn ihr alles getan habt, bekannt habt, dass ihr zu träge gewesen seid. Was immer ihr bekannt habt, dann liegt es jetzt auf dem Opferaltar. Legt jetzt eure Hände auf Jesus und identifiziert euch mit ihm. Ihr identifiziert euch selbst damit. Durch Glauben legt ihr eure Hände auf Jesus. Und dann, wenn ihr das tut, schaut ihr auf ihn und sprecht, ich nehme es in Empfang, Herr. Ich glaube dir jetzt. Ich kann. Ich will. Ich glaube jetzt. Ich kann. Ich will. Ich glaube. Glaubt es jetzt von eurem ganzen Herzen. Ich kann. Ich will. Ich glaube jetzt, dass Jesus mich jetzt rettet. Oh, glaubt ihr es jetzt mit eurem Opfer auf dem Altar? Auf dem Altar, was ihr hingelegt habt, alle eure Streitigkeiten, das habt ihr auf den Altar gelegt. Durch Glauben legt ihr jetzt eure Hände auf euer Opfer, auf Jesus, der zur rechten Hand Gottes sitzt, damit er aufgrund eures Bekenntnisses, dass ihr von eurem ganzen Herzen glaubt, dass er das angenommen hat, was ihr ihm angeboten habt, Fürsprache für euch hält. Glaubt, dass Jesus Christus das angenommen hat, was ihr ihm heute Morgen angeboten habt. Ich gebe dir mein Leben, Herr. Ich bin kalt gewesen, ich bin streitsüchtig gewesen. Ich habe Sachen getan, die ich nicht hätte tun sollen, aber von dieser Stunde an möchte ich näher zu dir kommen. Ich glaube, dass ich es bekomme. Ich lege jetzt meine Hände auf dich, während ich mein Bekenntnis ablege. Glaubt ihr dieses? Die Versammlung sagt Amen. Glaubt ihr, dass Gott eure Gebete gehört hat? Die Versammlung sagt Amen. Wenn ihr dieses tut, dann erhebt eure Hände zu Gott und sprecht, ich glaube, dass du mein Gebet erhört hast. Ich lege mein Bekenntnis ab. Ich glaube, dass du mein Gebet hörst. Jetzt stehe ich auf und preise dich dafür. Ich gebe dir die Danksagung dafür. Steht jetzt auf und sagt, Dankeschön, Herr. Dankeschön, Herr. Ich glaube dir. Ich gebe dir jetzt den Lobpreis dafür, dass du mir dafür die Zusicherung in mein Herz gegeben hast. Lasst uns jetzt unsere Hände erheben und Gott in einer altertümlichen Weise dafür preisen, in der Weise, wie Gott es von euch haben möchte.